Meine Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveau.
I'm Groot.
Hi, I'm Pinkie Pie and I threw this party just for you.
Ja, das war unser Intro für diese Folge. Ich hoffe, dass ich das mit dem Soundboard so hinzaubern konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Herzlich willkommen zur vierten Folge von den Kulturpessimisten. Ich habe so ein bisschen Überblick verloren. Ich bin heute der Moderator, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt. Und ich darf ganz herzlich zuerst mal das Stammpersonal begrüßen, den Big Macintosh.
Hallo.
Und den Angbor.
Also, dass du dich bei der vierten Sendung schon verplapperst wegen den Sendungsnummern, naja, guten Abend.
Abend. Meine Wenigkeit ist der Christopher und wir haben heute live aus Canterlot sozusagen die super tolle Frau Grünkariert. Hallo.
Hallo. Aus Canterlot, ach, das wäre was Schönes.
Ja, wenn man mir auf Twitter folgt, merkt man, mich hat es gepackt. Ich habe auch
später als nie.
Ich habe auch das ultimative My Little Pony Soundboard offen, das ich heute ausgiebig benutzen werde. Ja, stimmt, eigentlich kommst du aus noch einem viel mythischeren Ort als Canterlot, nämlich Bielefeld.
Richtig. wir haben ja auch hin und wieder mal so eine kleine Pony-Seuche. Hier passieren Dinge.
In Bielefeld.
Regnet Katzen und Hunde, ja. Manchmal Bettpfosten.
Was?
Da sage ich auch, mythischer Ort.
Ja, ein sehr mythischer Ort. Ja. Ja.
Warum du heute hier bist, das werden wir später noch aufklären. Natürlich, weil du ein sehr toller Mensch bist und wir dich alle gern haben, aber es hat einen besonderen Grund, warum wir gerade dich jetzt zu dieser Folge eingeladen haben. Aber zuerst kommen wir zu den beliebten Nachreichungen und der Big Macintosh hat Neues von der Podcast-Front. Es sind Verluste zu beklagen.
Ja, wir haben wieder den aktuellen Status-Report, quasi Strax Field Report, wie man so will. Und unser durchziehendes Meme, dass jedes Folge ein paar Podcasts sterben, zieht sich auch weiter durch und dieses Mal hat es der Weisheit getroffen. Der Weisheit ist ein Podcast von Markus Richter mit
Carlo Zottmann und Hendrik Manns und die Anna-Media. Anna-Media, also wie heißt sie in echt? Die halt bei Joko und Klaas da rumhängt.
Stimmt, die da in der Redaktion ist.
Genau.
Ich fand das Format eigentlich immer ganz schön und naja, ist schade, dass es jetzt vorbei ist.
Schon.
Ja, ist auch eine der wenigen. Wurde ja dann auch der Begriff eines Richters geprägt.
Genau, willst du das erklären? Die Richterskala mit ER, nicht mit A?
Ja, ein Richter, das ist genau 60 Minuten.
Genau, weil eine Folge der Weisheit geht genau 60 Minuten, keine Sekunde kürzer oder länger, außer zur Jubiläumsfolge, da ging sie mal 10 Minuten länger, aber das war auch nur eine besondere Ausnahme. Und es wurde jetzt angekündigt, dass es die letzte, ja, man weiß noch nicht richtig, ob der Podcast zu Ende geht, weil es sei die letzte Folge in dieser Form und Zusammensetzung, also Leute brechen weg. Und vielleicht wird es die Weisheit unter anderem Namen oder anderem Programm weitergeben.
Die Hörsuppe hat ja schon gemutmaßt, dass es vielleicht nur dran liegt, dass der Hendrik nicht mehr ohne Hose podcasten will und deswegen rausgeflogen ist oder sowas.
Ja, aber das geht ja auch nicht. Das ist ja unverschämt.
Ja, also, genau. Ohne Hose podcasten, das geht ja nun wirklich nicht.
Ja. Man podcastet immer ohne Hose.
Wir sind ja nicht beim Radio, ne?
Beim Radio sind sie nämlich immer nackt, komplett.
Ja.
Das wäre schlimm, weil es hat sich ja jetzt mittlerweile so bei den Radiosendern so eingebürgert, dass da irgendwo immer eine Webcam im Studio hängt und man dann sieht, was die Leute da gerade so machen. Mehr oder weniger live halt, entweder mit Bildern oder halt dann wirklich ein kompletter Livestream und da gibt's schon den einen oder anderen Moderator. Nee, das will ich nicht sehen.
Es hat sich auch der Begriff des Radiogesichts durchgesetzt.
Mhm. Ich habe ja von mir immer behauptet, dass ich ein Gesicht fürs Radio habe und dummerweise aber nicht sprechen kann und deswegen schreiben müsste. Aber schreiben kann ich auch nicht. Also
Radiogesicht und Autorenstimme oder was?
Mhm, genau.
Ja, ich hoffe, dass das diesen Podcast habe ich jetzt zum Glück mal nicht tot geredet. Also den hatte ich in den Folgen davor nicht erwähnt.
Du hast dir das heimlich gedacht?
Heimlich gedacht, genau. Ich denke ja ständig an alle Podcasts, die ich höre. Mhm. Und eigentlich ist jeder Podcast in Gefahr, deswegen vergesse ich auch manchmal die Quasselstrippen zu hören.
Wir sollten das vielleicht so machen, dass wir die anderen Podcaster einfach erpressen. Also sagen, also passt auf, Leute, ne?
Schönen Podcast, den Sie da haben.
Flattert uns. Ansonsten ein schöner Podcast, den Sie da haben. Der Christopher denkt an Sie. Ja.
Nein, ich habe ja schon ganz andere Leute ins Grab geschrieben auch. Frau Kariert, kennen Sie diesen Podcast denn?
Ja, ich kenne den. Ich habe den gerne mal gehört zu Zeiten, als ich noch Podcast hören konnte.
Ja.
Tolle Zusammensetzung, ich mochte die Truppe sehr.
Ja, das war sehr schön. Das war halt ein Lava-Podcast, der aber doch schon sehr, sagen wir mal, konzeptionell war. Also es wurden vorher Themen besprochen, die dann behandelt wurden. Es ist nicht so wie bei uns, so wir setzen uns ins Mikro und geben Scheiß von uns. Sondern die hatten auch schon Konzepte, also die nicht öffentlich waren, sondern wir haben die Themen und die wollen wir besprechen und es geht 60 Minuten und das war schon gut. Also auch was an Kritik an Podcasts gibt, wurden, dass sie ausfranzen und so, das kann ja dort schlecht passieren.
Ja, Sendungsvorbereitung, das wird ja überbewertet. Sowas haben wir ja nicht.
Ja,
total. Wir haben ja kein Pad oder Trello oder sowas.
Naja, also was, das ist ja, wir haben ja mehr so Brainstorming-Vorbereitung.
Ja, das ist halt einfach Themen aufeinander schmeißen oder aufeinander werfen und dann gucken, durchsieben, was dann interessant ist und übrig bleibt. Und das, darüber wird dann halt gesprochen. Aber das ist ja nicht so, dass wir jetzt ein komplettes Skript haben und mit Monologen, die dann halt ewig lang gehen. Also
wenn ich mich auf Sendung vorbereiten würde, hätte ich zu jeder Sendung Einspieler, die ich eigentlich machen will, immer und vergesse, die zu produzieren. Und ich hätte mir schon längst so eine V-Mode gekauft für Kapitelmarken und fürs Muten, aber naja.
Wozu?
Was?
Wozu so viele Einspieler produzieren?
Ja, also ich bin ja nicht der Meinung eines anderen werten Podcasters. Ich finde Einspieler und solche kleinen thematischen Unterbrechungen schon immer sehr schick, dass das hilft einem, sich zu konzentrieren.
Mhm. Stimmt. Ja, also ich sag mal so, also ich finde das jetzt nicht unbedingt für eine Sendung essentiell wichtig, wenn die Themen einigermaßen abgegrenzt sind und nicht heillos ineinander übergehen. Gut, mit Kapitelmarken ist das natürlich schön. Aber ich meine, wir wissen es ja aus eigener Erfahrung, wenn man dann von Robin Williams auf Streaming-Dienste kommt.
Das meine ich ja gar nicht so in ein Korsett schnüren, aber es ist halt der Schliff, der das nochmal so wie bei einem Schmuckkästchen zum Beispiel, so, man kann sich ja vorstellen, man kann einfach vier Holzteile aneinander nageln und einen Deckel drauf machen, dann hat man auch eine Aufbewahrungskiste. Aber wenn man die dann noch schön abschleift und vielleicht eine nette Einlegearbeit einarbeitet, dann ist das dann doch noch schöner. Es erfüllt zwar immer noch den gleichen Zweck und auch nicht mehr, aber man stellt es sich schon gern auf den Tisch und versteckt es nicht in der Schublade.
Aber um bei deinem Bild zu bleiben, ist ja bei einem Schmuckkästchen dann trotzdem irgendwo der Inhalt viel, viel wichtiger als das, was außenrum ist.
Ja, aber es ist trotzdem ist es doch immer schön, wenn man das dann ansieht, anstatt so eine Bananenkiste, wo man seine Sachen reinwirft. Hm. Ja, da gibt unterschiedliche Ansichten. Also manche sind da Puristen, die sagen, außer Stimmen hat im Podcast nichts verloren. Und dann gibt es Leute, die da anderer Meinung sind. Aber so viel dazu. Gehen wir weiter zu My Little Update. jetzt ist es meine große Stunde. Also in der letzten Folge hatten wir alle unsere Hausaufgaben eingelöst und meine Hausaufgabe war ja, wer sich erinnert, ich sollte die ersten zwei Folgen My Little Pony schauen und ich bin mittlerweile weitergekommen.
Die Hausaufgabe kam ja übrigens von mir.
Genau, du bist schuld. Und ich bin jetzt durch. Ich habe alle vier Staffeln geschaut.
Ach so, ich dachte jetzt schon im Kopf.
Ja, das auch. Also da haben sich bestimmt ein paar Synapsen neu gebildet bei mir in Form eines kleinen Ponys.
Hast du mal auf deinen Hintern geguckt? Hast du da irgendwie so einen Cutie-Mark oder sowas?
Ja, also ich habe da ein paar Sachen, die ich erwähnen möchte. Zum ersten Cutie-Mark, das sind eigentlich nur Tattoos auf dem, das ist eigentlich ein Arschgeweih, wenn man es so sieht. Also mal anatomisch korrekt.
Nee. Dann ja eher nicht, weil Arschgeweih ist ja so quasi überm Steiß in der Mitte auf dem Rücken.
Ja, aber ist es schon so Schmetterling auf dem Hintern?
Ja, schon.
Und das, ja, okay, also wenn man da jetzt mal so in diese prüde amerikanische Richtung geht, das zu propagieren in einer Sendung, die einmal für kleine Mädchen gedacht war, schon sehr fragwürdig. Und es gibt auch zwei Stellen mindestens, wo auf erektile Dysfunktion angespielt wird. Mhm. Es gibt eine Szene in bei Sakura, also der Zebra-Dame, die für einen Hahn ein Mittelchen zusammengemischt, das ihm irgendwie den Kamm anschwellen lassen soll, weil er nicht mehr so laut krähen kann und seine Frau darüber sehr unglücklich ist. Ja. Habe ich gedacht, ist wenn klar.
Wenn man dann Hahn noch ins amerikanische Englisch übersetzt.
Na, das heißt dort Rooster, nicht, das ist.
Ja.
Das habe ich schon gedacht, also.
Ja, ich habe ja hier mir von dem Eric dann noch so ein bisschen die Hausaufgabe mit Community ausgeliehen gehabt und habe jetzt auch mal angefangen, oder versucht anzufangen, Community zu schauen. Mhm. Ich habe festgestellt, das ist nicht meins.
Wie weit hast du denn geguckt?
Ich bin bloß bis zur zweiten Episode gekommen, dann war es mir echt so doof. Ich weiß nicht, wird das kann natürlich auch sein, dass das später noch besser wird. Vielleicht probiere ich es nochmal, aber ich bin dafür jetzt Who-infiziert und schau da jetzt.
Du bist ein Who-Wir.
Das ist echt schade bei Community. Ganz viele Leute, die ersten 3-4 Folgen sind einfach noch zu generisch und meh. Da hören die meisten Leute auf. Das ist sehr schade, weil es später so schön abgedreht wird.
Ich finde halt den Typen, also diesen Anwaltstypen einfach mal so ein totales Arschloch, der nervt halt einfach mal dermaßen, dass ich mir das nicht angucken will. Also es kann sein, vielleicht probiere ich es einfach mal eine Staffel später einzusteigen oder vielleicht wird es ja dann noch besser oder irgendwie ein paar Episoden später.
Ich kriege später mal öfter mal einen drauf. Also ich fand ihn mit der Zeit auf jeden Fall besser für die Geschichte. Am Anfang hat er echt nur genervt, das stimmt.
Mhm. Apropos Charakterentwicklung, ich fand ja die Entwicklung von Discord, die er bis zur 5. Staffel durchgemacht hat, eigentlich die beste, die es in der ganzen Serie gab. Also vom Bösewicht hin bis zur finalen Folge der 4. Staffel, wo er dann so ein zwiespältiger Charakter ist eigentlich. Mhm. Aber dann doch merkt, dass ihn die Freundschaft gerade zu Fluttershy geprägt hat. Das fand ich sehr gut.
Und auch von den Bösewichten fand ich Discord eigentlich fast den besten.
Ja.
Ja, Discord ist eh der coolste. Auch gerade am Anfang, wo er dann Schokomilch regnen lassen hat.
Und er ist einfach so ein schöner Joker, ne? Der einfach.
Ja, genau, der ist einfach. Ja. Er wird ja auch von dem Schauspieler gesprochen haben, muss ich mir sagen lassen, von Big Macintosh, der auch Q spielt in der Star Trek Next Generation und Deep Space Nine. Also ein sehr ähnlicher Charakter eigentlich ist. Und ja, aber man merkt schon am Ende der 4. Staffel, dass sie begriffen haben, dass es nicht nur für kleine Mädchen mehr ist und es versuchen, so ein bisschen mehr Action in die Serie reinzukriegen, was mir fast schon zu viel war. Also was ich an My Little Pony besonders schön finde, ist diese Abwesenheit von wirklichen Antagonisten. Also sie haben immer Probleme, die sie unter sich lösen müssen und selten einen Gegenspieler. Ja. Und das war mir im Finale der 4. Staffel fast schon zu viel mit diesem Zentauren-Affen.
Ja, fand ich auch. Weil das ist ja in den Anfangs- und Endfolgen eigentlich immer so, dass da nochmal jemand ist.
Ja.
Irgendwer Böses.
Ja. Und was ich besonders gut fand, jetzt gerade im Hinblick zu Feminist Frequency und der Sexualisierung von Frauen, ist, dass der dort in der Serie ja gar nicht stattfindet. Also es sind fast ausschließlich weibliche Protagonisten oder sie werden auf jeden Fall so adressiert. Also man kann es ja bei Ponys nicht so genau feststellen. Und dass jetzt mal die männlichen Charaktere sehr flach sind, also Shining Armor oder Discord,
gerade die beiden, die haben noch den meisten Charakter.
Ja, aber Shining Armor fand ich schon recht flach und dann haben wir halt noch Spike, der halt so wirklich nur dieser Sidekick ist. und das war's mehr oder weniger.
Mhm. Spike auch hat zumindest noch eine Geschichte, aber sonst.
Ja,
die irgendwie nichts können oder nur eine Funktion haben, sind eigentlich immer männlich. Die Soldaten im Schloss oder irgendwie Leute, die
das Pegasus,
so Lastkarren fahren oder so.
Oder Big Macintosh, also der richtige Big Macintosh, der nur Yap oder Nope sagen kann. Also da gibt's eine schöne Szene, wo die Folge, wo er in einer Band singt und dann seine Stimme verliert im Truthahn-Schreiwettbewerb. Und dann muss er am Schluss Applejack die Sache erklären und das folgt so, dass sie immer Sachen fragt und er immer Jop oder Nope sagt. Das ist sehr schön gemacht. Also ich finde die Serie einfach toll. Und auch ein bisschen besser als Adventure Time, weil sie halt ja, es noch so ein bisschen knuffiger ist. Ja, also.
Ich muss ja meine Meinung nochmal über eine Folge komplett ändern.
Welche?
Über die Comic-Folge aus der vierten Staffel. Okay. Also als ich die das erste Mal gesehen habe, da hatte ich eine viel zu hohe Erwartung da dran und war dann ziemlich enttäuscht. Und jetzt habe ich die nochmal gesehen und erst jetzt mitbekommen, wie awesome sie doch ist.
Ja.
Jetzt hört auf, ey. Ich kann nicht noch anfangen mit My Little Pony.
Doch, kannst du.
Nee. Ich fand ja die Daring Do Folge, wo sie zu AK Yearling fahren. sich dann herausstellt, dass es dann, ja, ich möchte das jetzt nicht spoilern. Das fand ich sehr cool.
Nee, ich hab das schon mal probiert und hab mir da mal eine Episode angeguckt, aber dann auch festgestellt, nee. Das
boah, es gibt ja auf YouTube so My Little Pony in mehreren Sprachen und ich schaue mir die deutsche Version an. Und es geht gar nicht so. Also man merkt, My Little Pony lebt unheimlich von den Sprechern. Und das ist, da verliert unsäglich, was?
Du guckst dir die deutsche Variante an?
Nein, so ausschnittsweise mal zum Gucken. Ach so. Also ich hab's jetzt auf Englisch geschaut, aber man merkt schon, dass die von den Sprechern leben, die Ponys.
Und das sind ja, glaube ich, nur zwei oder drei Sprecherinnen für alle sechs?
Also Twilight Sparkle wird von einer gesprochen. Dann, glaube ich, Rainbow Dash und Fluttershy sind eine. Und Rarity und Pinkie Pie. Sind eine, nee, Rarity wird auch von einer gesprochen, die auch einen sehr tollen Namen hat, nämlich Tabitha Sorgement. Also es passt wirklich zu dieser Figur, die sie spricht, dieser Name. Und ich glaube, Rainbow, Fluttershy, Pinkie Pie und wer ist denn dann der sechste?
Applejack,
genau. Pinkie Pie und Applejack sind die gleiche Person. Und dann halt noch Spike und die sprechen auch immer noch so Nebencharaktere noch zusätzlich.
Also so ein bisschen ähnlich wie es ja auch bei den Simpsons ist, wo die Originalsprecher halt echt sau viele Rollen. Also im Endeffekt ist wirklich die komplette Serie wird dann von irgendwie einer Handvoll von Leuten.
Genau.
Ich glaube, bei den Gesangseinsätzen ist es auch zum Teil noch die Main Six irgendwie vertauscht. Weil die Gesangsstimme von dem einen nicht zu dem einen passt, aber zu dem anderen Pony.
Es kann sein. Die Cutie Mark Crusaders, die werden, glaube ich, von anderen aber gesprochen, oder?
Weiß ich nicht.
Oh, die sind toll.
Die sind fast noch besser. Also sie sind die Folgen, wo es wirklich nur um die Cutie Mark Crusaders geht, die sind wirklich toll.
Ja. Die sind nochmal besonders knuffig.
Ja, die sind nochmal so, also die Ponys an sich sind ja schon sehr knuffig, aber die haben nochmal so eine Stufe draufgelegt. Also so wirklich fast, dass man kotzen muss.
Ja, zum Beispiel in der dritten Staffel diese Bad-Seed-Episode, die ist so großartig.
Ja, das war ein bisschen komisch.
Wo sie den Stunt machen mit dem goldenen Apfel.
Ich fand ja die Folge, wo sie fürs Flaggentragen nominieren wollen, da fand ich das Lied sehr schön, Heart's Strongest Horses. Wo dann, also ich fand, das ist halt orientiert, ich habe sehr viel in der Pony-Wiki gelesen, orientiert sich an so Disney-Musikeinlagen, so gerade dieser Mulan-Zusammenschnitt, wo Mulan dann trainiert.
Ja.
Daran soll sich das orientieren.
Wie war das bei Team America, We Need a Montage?
Ja, das war auch so ein bisschen, auch mit dem obligatorischen Freeze-Jump, also wo sie in die Luft springen und dann frieren sie ein.
Ja, und die Szene danach, wo sie merken, oh, es gibt ja noch Schwerkraft und einfach runterfallen.
Ach ja. Immer besser geworden.
Ja, aber mir gefällt der Zeichenstil nicht mehr so. Der ist nicht mehr so schlicht. Jetzt machen sie viel mit Lichteffekten. Das ist schon fast ein bisschen Show-off.
Stimmt, auch die Gesichter sind mit der Zeit immer, das fand ich allerdings gut, die Gesichtsausdrücke sind immer komplexer geworden.
Ja,
die
haben aber immer mehr so, gehabt. Also das merkt man zum Beispiel beim Intro, wo dann, wenn dann die Sonne scheint, dass es dann so ein Lensflare gibt, also so ein bisschen, genau. Aha, und dass dann die Gesichter auch so Schatten werfen, das ist mir fast schon ein bisschen übertrieben.
Und ich glaube, sie gehen auch immer mehr dahin, nicht mehr alle Szenen wirklich so in Flash zu animieren, sondern auch manches schon 3D gerendert zu haben.
Ja, das merkt man auch. So, ja.
Glaubst du wirklich, dass sie das in Flash animieren?
Also nicht in Flash.
In den ersten zwei Staffeln haben sie es auf alle Fälle in Flash animiert.
Das ist ja gruselig.
Ja. Die Lauren Faust, die das entwickelt hat, die jetzt nicht mehr dran beteiligt ist, die macht jetzt die Super Best Friends Forever mit Batgirl, der Schwester von Wonder Woman und Supergirl. Das ist so eine Miniserie auf YouTube, kann man sich mal anschauen.
Ach, das ist von der. Ich habe da letztens schon was drüber gelesen.
Ja, das hat sie danach gemacht.
Ja, super.
Ja, es ist jetzt alles komplett raus, oder? So wie ich das verstanden habe. Sie macht ja gar nichts mehr. Schreibt auch keine Geschichten mehr, oder? Für My Little Pony.
Also ich habe mal das Gerücht gehört, dass sie mit Equestria Girls raus war.
Das ist auch eine sehr komische Sache, was sie da gemacht haben. Das macht so ein bisschen kaputt. Ich finde, das waren jetzt auch schon bei dem Lego-Film scheiße, wo sie dann nochmal in die, Anführungsstrichen, reale Welt gegangen sind und so eine Metaebene aufgemacht haben. Das mag ich nie, wenn dann so eine fiktive Welt dann versucht, irgendwas mit der realen Welt zu kombinieren. Das macht immer alles kaputt.
Es gibt eine SpongeBob. Oh gut, dann muss ich sagen, gibt es zwei Ausnahmen.
Welche?
SpongeBob und Simpsons. Mhm.
Ja, nein, ich mag das wirklich nicht. Ich mag das auch noch, SpongeBob ist so trashig, like, die können alles machen. Das mit David Hasselhoff.
Riding the Hoff.
Ja, bei SpongeBob können sie auch einfach mal viereckige gelbe Schwämme und sowas anstäben.
Ja, es gibt jetzt den neuen Film, wo sie komplett 3D animiert sind. Und dann so ein bisschen die Puristen dann gesagt haben, ah, früher SpongeBob, da hat man das doch mit einem Schwamm auf dem Stock gemacht.
Ja, und einen Stock geklebten Seestern.
Ja.
Aber gut, ich meine, SpongeBob, die konnten sich sowieso relativ viel erlauben, wie zum Beispiel einfach mal den kompletten Soundtrack für eine Episode von Pantera zu nehmen, was ich sehr geil fand.
Ja. Schön. Ich habe die Folge, wo sie Pizza ausliefern, habe ich auf Kassette gehabt.
Mhm. Und dann mit dem Stein.
Ja, die ersten Siedler sind meilenweit auf diesen Dingern geritten. Große Krabbe Pizza ist die Pizza für mich und dich.
Pizza, Pizza.
Ja, das hat sich so ein bisschen eingebrannt, SpongeBob. Ich konnte mal alle folgenden Plot auswendig. So als es noch zwei Staffeln SpongeBob gab am Anfang.
Hast du da mal mit einem Arzt drüber gesprochen?
Da war ich 7 oder so.
Okay.
Also jetzt kann ich es auch nicht mehr auswendig. Ich schaue jetzt auch kein SpongeBob mehr.
Ich muss sagen.
Schau jetzt My Little Pony.
Das wurde auch irgendwann creepy.
Ja, SpongeBob.
Ja.
Ja, wo SpongeBob und Mr. Krabs glauben, sie hätten einen Mann umgebracht. Und müssen ihn. Die haben den Gesundheitsinspektor umgebracht und verstecken ihn dann im Kühlraum.
Ja, das war noch geil.
Ja.
Okay, dann merke ich wieder, dass ich dann doch ein paar Monate älter bin als ihr.
Wieso?
Ja, SpongeBob hat mich dann irgendwie so erst mit so 16, 17 ja, erreicht und ich fand das cool, weil eben Trash und war eh so ein bisschen mein Ding. Ja.
Mich hat so, glaube ich, 5., 6. Klasse erreicht.
Ja, mich was auch das, etwa so.
Was das erste Mal auf SRTL kam.
Auf Togo.
Mhm. Das war ja super RTL.
Ja. Und dann freitagsabends hat man dann die Disney-Version vom Kopflosen Reiter geschaut.
Genau.
Es gab auf Togo freitagsabends immer den Film. Das war wirklich lange Zeit das Highlight der Woche für mich. Weil samstags hatte man ja keine Schule.
Das war super, der Film.
Und dann durfte man bis 20, also durfte nur 20.15 Uhr einen Film schauen. Das war, oh. Und dann gab's halt so alte Disney-Filme, die auch noch richtig gut waren. Oder der Film Die Wüste lebt.
Oh, der war schön.
Mit den betrunkenen Tieren da. Das war einer meiner Lieblingsfilme.
Mhm. Ja, der war schön. Da hat sich ja auch, also aus einem solcher Filme hat sich ja auch die Legende oder die urbane Legende gegründet, dass Lemminge irgendwelche Abhänge runterlaufen.
Das kommt aus dem Film?
Nicht aus dem Film, aber aus so einer Art Film halt. Auch so eine Disney-Tier-Verfilmungszeug gegrödeldöns. Die wollten halt irgendwas Aufregendes zeigen. Und dann haben sie eben die armen kleinen Tierchen irgendeinen Abhang runtergetrieben. Die
ganze Comiczeichner haben auf diesem Mythos ihre Karriere gegründet.
Aber das waren eben keine Comiczeichner, das war Realfilm.
Ach so, okay.
Ja, die Disney-Tierfilme, die waren da damals wohl nicht ganz so sensibel.
Der war auch ein bisschen schmerzfreier.
Mhm. Christopher?
Ja.
Kennst du noch Super Toy Club?
Super Toy Club, sag mir jetzt nichts.
Und Q-Boot?
Nein.
Mit Commander David?
Nein. Ich glaube, da bin ich raus.
Klingt auch sehr trashig.
Ich kenne noch Cat and Dog. Also dieses Wesen, was am einen Ende ein Hund ist und am anderen Ende eine Katze.
Eine Cat Dog, ne?
Cat Dog. Die Biberbrüder.
Das Zeug,
ja,
das
hat. Das Biberbrüder, Zeug, super.
Oh, ich mache den Zeichenstil von denen eigentlich.
The Angry Beavers. Das Zeug habe ich irgendwie das erste Mal auf Dänemark-Urlaub irgendwie bei. Also da gab es in Deutschland Nickelodeon noch nicht und da lief das irgendwie alles auf Englisch. Da halt im Satellitenfernsehen. Und da habe ich mir irgendwie auch den ganzen Scheiß angeguckt, so Cat Dog und was gab's noch? Dexter's Laboratory und.
Oh, das war toll. Das habe ich geliebt.
Ja, und das war halt eine ganze Ecke, bevor der ganze Kram da nach Deutschland.
Oder die Aladdin-Serie, die habe ich auch lange geschaut. Ich habe erst vor kurzem den Film gesehen, aber ich habe ganz lange die Aladdin-Serie geschaut.
Die war auch gut gemacht. Also die stand eigentlich so in der großen und ganzen Qualität dem Film eigentlich nicht wirklich in was nach.
Nee, überhaupt nicht.
Ich habe da mal die Timon und Pumba-Serie geguckt.
Oh ja, die war auch gut.
Die fand ich irgendwie nicht so prickelnd damals.
Ja, es kann auch sein, dass das jetzt Verklärung ist, weil das auch schon echt lange her, dass ich die mal gesehen habe. Aber ich hatte dann auch so es gab so Timon und Pumba Gummibärchen als Käfer und Raupen und so. Weil die ja immer auch sowas gegessen haben.
Also ich könnte ja jetzt noch mit den Eulenkamellen von Disney kommen. Erstmal im Disney Club auf ARD.
Auf ARD?
Ja, da gab's mal den Disney Club. Und da kam dann zum Beispiel Gummibärenbande.
Ja. Gummibärenbande. Ach, das ist so toll.
Gab's schon eine ganze Ecke früher. Das kam, glaube ich, auch auf ARD oder so. Oder auf irgendeinem dritten. Und da kam irgendwie so, ich glaube auch so Freitagabends irgendwie so in der Episode oder Sonntagabends. Irgendwie sowas war das. Da habe ich das, glaube ich, das erste Mal gesehen.
Kennt ihr die Glücksbärchis?
Ja.
Die haben mich mal traumatisiert.
Das kann ich verstehen.
Weil da gab's eine Folge, wo so ein kleiner Junge in die Hände eines bösen Zaubers gefallen sind und der hat ihn dann in so einen Kobold verwandelt.
Ist das nicht irgendwie in jeder Episode irgendein böser Zauberer gewesen? Das war doch auch so das Monster of the Week plus eben der Bösewicht, der da irgendwie immer drüber war.
Ja, also die haben mich wirklich traumatisiert. Ah, das war schlimm. Von denen hatte ich lange Angst. Ickzorn. Das ist aber Gummibärenband, Ickzorn. Und Graffy und wie sie alle heißen.
Und Toadward.
Toadward, das war, wer war das?
Das war der kleine, was sind das eigentlich? Trolle? Ogre?
Ja, ich glaube Trolle.
Nee, es waren Ogre.
Nee, Trolle. Trolle waren das, glaube ich.
Die Echt?
Wurden, ja, ich glaube, die wurden als Trolle bezeichnet.
Aber von der Größe her waren es mehr Ogre.
Schon, aber ja, Toadward war halt so ein zu kurz geratener. Und trotzdem noch, halt irgendwie Hauptfigur.
Soll ich noch kurz Super Toy Club und Cubot erklären?
Erklären.
Das waren so Spielshows, waren das. Super Toy Club war hier, da haben die immer irgendwelche riesengroßen MB-Spiele gespielt, zum Beispiel hier.
Ah, ich kenne das mit dem Ravensburger spielen.
Riesiges Four in a Row und sowas. Und Cubot war so eine Art Wer wird Millionär für Kinder.
Stimmt, Cubot kenne ich. Da taucht man so ab und dann müssen die irgendwie auftauchen oder andersrum. Stimmt, ja. Das kenne ich. Aber ich kenne dieses Spiele, kenne ich mit Ravensburger Spielen, wo sie dann dieses Schloss-Schieberätselspiel in riesig gespielt haben.
Kann auch Ravensburger gewesen sein. Auf alle Fälle irgendwelche Spiele. Und am Ende sind sie durch ein riesiges Toys R Us gerannt und haben sich ihre
Preise stimmt.
Mit Spiel
das war das, wo sie so Karten sammeln mussten.
Ja, das war so cool.
Ja, das habe ich auch gern geschaut. Aber das ist auch so Kapitalismus Ausbeutung.
Man hat sich da ja, also ich kenne sowas Ähnliches auch noch so aus der ziemlichen noch eher Frühzeit von RTL. Da gab es irgendwie Samstagmorgens. Also das war noch die Zeit, wo irgendwo bis ich glaube, 8 oder so noch ein Testbild gesendet wurde. Also es gab da noch den Sendeschluss. Und da gab es auch so eine Sendung. Und man hat sich da als Kind so, da einmal mitmachen und dann halt durch so ein halt Spielzeugmarkt XY, ich glaube, da war Toys R Us noch nicht mal in Deutschland gewesen, da mal durchgehen und da halt alles mitnehmen können, was man will. Und ja.
Meinen Achten haben die Kinder immer die falschen Sachen mitgenommen.
Ja, das immer.
Jo. Jo. Stimmt, der Moderator, oh Gott. 90er Jahre. Ja, Foto ist verlinkt. Gut, dann gehen wir weiter. Und jetzt kommen wir zum ersten großen Thema dieses Abends. Frau Grünkariert.
Ja.
Sie waren auf Podstock.
Richtig.
Was ist Podstock?
Podstock war ganz anders als geplant. Fangen wir mal an mit dem, wie es geplant war. Es war geplant als Festival, als Podcaster-Festival in Eimke bei Wolfsburg. Und es endete in einem Wochenende kuscheligem Beisammensein, netter Podcaster und eigentlich eher einem Barcamp.
Und was ist ein Barcamp?
Also ein Austausch, Ideenaustausch von Leuten nach einem bestimmten Schema, sprich, dass man freiwillig einzelne Themen anbietet oder auch anbietet, Fragen zu haben zu einem Thema, wo andere Leute darauf antworten können, solche Dinge. Also dass man sich einfach in bestimmten Zeitabschnitten trifft und über Sachen redet oder Dinge vorstellt. Und genau das ist auch passiert. Da war halt auch von Technik bis Marketing, irgendwie alles dabei.
Mhm. Barcamp, stell ich mir so vor, dass Leute in der Bar campen, aber...
Stimmt, Barcamp, nee, ich glaube, der Begriff, der kommt ganz woanders her. Hm?
Barcamp, das Thema hat ja Tim mal erklärt in NSFW, als NSFW noch cool war.
Genau, also im Grunde ist es so, dass morgens erst die Themen festgelegt werden, weil jeder sagt, hier, ich würde gern über My Little Pony reden und der Nächste sagt, ich würde gern über der Weisheit reden und dann finden sich Leute zusammen, die mit in die Session reingehen und es gibt feste Zeitabschnitte, zu denen man sich dann trifft in bestimmten Räumen.
Ja, ich glaube, die ist doch über so, also dass O'Reilly das halbwegs erfunden hat.
Genau, hat er.
Und da seine Freunde eingeladen hat und das halt unter Friends of O'Reilly gelaufen ist. Und dann hat er gesagt, okay, wir haben so und so viele Räume. Da ist eine Tafel, sucht euch Slots raus und schreibt dran, worüber ihr reden wollt und wann ihr reden wollt. Und dann hat sich das quasi selbst organisiert.
Genau. Hieß es dann nicht auch mal FooCamp oder so?
FooBar hieß das.
Ja, genau. Naja, also das lief ja dann, glaube ich, sogar als Friends of O'Reilly, also so die ersten paar zumindest. Hm. Ja. Und das war schön flauschig.
Das war total flauschig. Das war erstaunlich flauschig, weil sich kaum einer kannte. Wir waren da noch relativ im Vorteil. Wir kannten Michaela, Werner, die auch Podcasterin ist, die kannten wir schon von der Republika. Und Jan und René, unsere Nesthäkchen, kannten wir noch von Möb früher. Und der Rest war halt komplett unbekannt und sich untereinander fast nur unbekannt. Und trotzdem war schon ab dem ersten Abend eigentlich klar, das sind irgendwie nur nette Leute und alle haben ihr 1.000-Euro-Equipment einfach stehen gelassen und so, weil das so eine vertrauensvolle, nette Atmosphäre war. Es war toll.
Da hatte ich ja so ein bisschen so eine Bild-Tonschere gehabt. Ich habe mir ja dann das kurze Video mal angeschaut gehabt, was es dazu gab. Und ich muss ja sagen, dass ich den René so ziemlich seit dem ersten Podcast kenne, den ich wirklich live irgendwo ins Internet reingeschwatzt habe.
Ah.
Und kenne halt die Stimme jetzt echt schon irgendwie 2 Jahre. Und auch eben, dass die mit mir interagiert und hab da das erste Mal wirklich ein Bild dazu gehabt. Das war schon irgendwie ein bisschen strange.
Das ist aber immer so. Hast du dir das anders vorgestellt?
Nö, eigentlich nicht. Aber ich hatte da einfach zu der Stimme einfach kein Gesicht.
Das stimmt. Er hat sich aber auch ganz schön verändert. Ich hatte noch ein Gesicht von ihm von vor 2 Jahren. Und gut, in dem Alter wissen wir, man verändert sich ja. Das ist auch gut so. Ganz anders.
Ja, Republika, wo ich da war, so ziemlich bei einigen den Effekt.
Ja.
Beim Herrn Martinsen hatte ich auch ein ganz anderes Bild.
Ja, stimmt.
Viel größer irgendwie.
Man malt sich da halt vielleicht so schon im Kopf irgendwie so aus, wie könnte der Mensch jetzt aussehen und
Naja, dadurch, dass auf Twitter gerade so der Trend ist, dass man so ein Porträt von sich hochlädt als Avatar, weiß man ja, wie die meisten Leute aussehen.
Die schlimmste Betonschere hatte ich beim Zeitweise. Ihr kennt ja denn seine Stimme, die ist ja so eher so tief und
ja, stimmt.
Mehr rau und dann kommt da so eine kleine dünne Figur an.
Ja, aber ich finde, der Jan, der sieht wirklich aus wie Jan Böhmermann, als er 17 Jahre alt war. Das ist wirklich so. Also dass irgendwie wie so eine Angleichung passiert.
Hm. Ja. So eine optische.
Also ich habe das Grundrauschen ja erst dort entdeckt, aber ich habe schon ein paar Folgen nachgehört. Und ich muss ja sagen, ich finde die sehr cool.
Ja.
Sie finden mich wahrscheinlich nicht so toll, also so wie ich das, also sie betreiben ausgiebige Hörerbeleidigungen, aber das bin ich ja schon gewohnt. Von anderen Podcasts. Aber ich finde die toll und ich habe auch, glaube ich, nur die gehört. Ja, ich habe noch die Denkblasen gehört, die Folge von der. Aber das war ja nicht direkt was mit Podstock, also die haben ja einfach nur eine Folge aufgenommen, ohne da irgendwie Bezug drauf zu nehmen. Und das ist nächstes Jahr auch wieder. Also darum geht's ja. Nächstes Jahr auch wieder,
genau. Ein Datum steht noch nicht fest, aber man kann sich schon eintragen auf Podstock.de.
Und jetzt ist es auch für Hörer.
Ja, richtig. Mhm.
Okay, also aber auch.
Was habt ihr auf dem Podstock dann eigentlich so gemacht? Also außer zu senden Tag und Nacht.
Das haben wir auch. Ja, stimmt, wir haben doch Tag und Nacht gesendet. Ich wollte es gerade dementieren, das stimmt nicht ganz. Freitagabend, genau, da haben wir schon eine Vorstellungsrunde gesendet. Ansonsten haben wir viel gegessen, sehr gut gegessen.
Wenn der Sven Menke da drin hängt, ja, natürlich.
Auch. Genau, er war vorher die ersten beiden Tage ja nicht da oder erst Samstagnachmittag ist er, glaube ich, angereist. Und war eigentlich auch nicht eingeplant, dass er doch noch kommt. Krankheitlich raus. Und war aber trotzdem sehr gut. Bianca, ich weiß auch gar nicht, die war irgendwie auch mit angeschlossen da, persönlich bekannt. Nie rausgefunden, wo sie wirklich da reingehört in die Truppe. Hat das sehr, sehr gut gemacht. Also hauptsächlich haben wir gegessen und gequatscht. Und am Samstag haben wir alle unsere Podcasts gesendet und auch diese ganzen Barcamp-Sessions gehabt. Sonntag haben wir nochmal gesendet und sind alle schon abgereist. Also das meiste war eigentlich am Samstag über den Tag, was man so, das Gelände war ja auch sehr schön da bei dem Jugendzeltplatz. Das heißt, man konnte auch ein bisschen rumlaufen oder so. Und theoretisch hätte man auch schwimmen gehen können. Das war ein bisschen lustig geplant. Ich habe mich von Anfang an gefragt, wer auf die Idee kommt, dass Podcaster, die bewusst Audio-Podcasts, also die meisten jedenfalls Audio-Podcasts machen, wegen Radiogesicht und so, auf einem Jugendzeltplatz mit einem Schwimmbad. Die Kombination war von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Und ist jetzt jemand schwimmen gegangen oder nicht?
Ich glaube nicht, habe ich jedenfalls nicht mitbekommen. Nee.
Also ihr habt quasi so die coolere Republika für Podcaster im Wendland gemacht.
Ja, Podstock halt.
Ja, genau.
Ja.
Ich sag das jetzt einfach mal.
Und ihr habt ja,
glaube
ich,
keiner von der Republika. Hm?
Und ihr habt noch einen Vortrag gehalten. Magst
ja,
du
genau, wir haben so einen kleinen
Workshop. Nutshell erzählen, worum es ging?
Bei uns ging es um Formate. Also alles aus der Technik im Grunde. Wie findet man ein Format oder was gibt es so, was kann man machen? Irgendwo zwischen Lava-Podcast und Auxilla oder so. Ne? Also wie viel plant man und wie viel nicht? Für wen lohnt sich das? Und wenn man so und so viel plant oder nicht und so ein Thema hat oder nicht, wie kümmert man sich dann am besten um Finanzierung oder wo und wie kündigt man das an? Wie kann man gut zusammenarbeiten, wenn man mit mehreren podcastet und so Sachen, immer bezogen dann auf das jeweilige Format?
Mhm. Ja. Das brauchen wir nicht mehr hören. Also wir sind ja durchweg auf D-Radio-Niveau. Mhm. Nachdem Holger gesagt hat, wir müssen uns strukturell professionalisieren, haben wir das einfach beschlossen.
Mhm.
Ja. Und wir wissen ja, für jedes technische Problem gibt es eine juristische Lösung.
Genau.
Und es haben einfach gesagt, wir sind jetzt auf Deutschland-Radio-Niveau und da kommen wir uns einfach nicht mehr runter.
Genau, das ist halt jetzt so unsere Agenda und das geht nicht mehr anders.
Ja. Klingt.
Ich bin auch nur am Anfang ablehnen. Also so hier, die ganzen großen Radiosender wollen uns auf aufkaufen. Also haben schon den Sendeplatz und dann schon sorgfältig angeboten oder von der Tagesschau, aber die Angebote waren einfach zu niedrig.
Mhm. Ja.
Also wir verkaufen uns da jetzt auch nicht unter Preis. Ich meine, das wäre ja auch dumm. Ne?
Apropos unter Preis verkaufen, es geht ja das Gerücht rum, dass Microsoft Mojang, also die Bude, die Minecraft gemacht hat, aufkaufen will.
Das war wieder mal eine Überleitung, hey.
Ja, goldene Moderationsbrücken. Wie ein weiser Podcaster mal gesagt hat, man muss nicht über alle Brücken gehen. Manche sind auch von der Seite schön.
Apropos Technik.
Ich wollte das ganz kurz zu Ende führen. Jetzt werden alle alten Tweets von Notch, also dem Gründer von Mojang, ausgegraben, der so Sachen, der zum Beispiel zur Aufkauf von Oculus Rift von Facebook gesagt hat, mich werdet ihr nie aufkaufen, ich brauche mindestens 2 Milliarden Dollar, damit ihr mich aufkaufen könnt. Und so Microsoft, ja klar, hier 2,5 Milliarden, hier noch ein bisschen Trinkgeld.
Da hast du.
Und ich glaube, das war so eine Aktion, so, ach komm, ich habe keine Lust mehr auf Spiele. Wahrscheinlich so indirekte Reaktion aufs Gamersgate. Ich habe keine Lust mehr hier. Das habt ihr jetzt davon, dass ihr so arschig seid. Ich verkaufe jetzt Mojang an Microsoft.
Macht euren Scheißdreck doch alleine. Ja. Wobei der Notch hat, glaube ich, sowieso bei Mojang schon eine ganze Weile nicht mehr.
Ja, so der macht doch jetzt irgendwie sein Weltraumspiel, wo man den Computer selber programmieren muss.
Ist das nicht Kerbal Space?
Nein, das ist anderes. Er hat so ein First-Person-Weltraumspiel. In diesem Spiel gibt es echte Computer, die du richtig mit C++, glaube ich, programmieren kannst oder irgendwie sowas. Kerbal Space Program ist was anderes, aber das ist auch cool. Dazu muss man auch Raketenforschung studiert haben, um das richtig zu können. Mhm.
So. Wobei ich das so lustig fand, weil ich habe von Kerbal mal eine Vorführung gesehen gehabt, wo die dann wirklich Leute aus so einem Mission Center da oder so einem Mission Control da wirklich da sitzen hatten und die haben das gespielt.
Es gibt einen YouTube-Account von einem Typen, der so 3-Stunden-Missionen macht, so, ja, jetzt fliegen wir auf den Mars, jetzt landen wir, jetzt steigen die aus, steigen wieder ein und fliegen wieder zurück. Alles im Schwung, wofür andere Leute 20.000 Stunden Vorbereitung brauchen, macht er einfach so mal.
Ja, aber diese Leute aus diesem Mission Control, die hatten da wirklich echt richtig Spaß dran, auch wo die ersten Raketen halt gecrashed sind, dann haben sie halt da verbessert und dort verbessert und dann irgendwann ist das Ding abgehoben und die haben gejubelt, als wäre es eine echte Rakete gewesen.
Ja, das ist auch kultisches Spiel. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jeder Anwesende kennt, Kerbal Space Program.
Nö.
Vorkariert. Nö. Das ist eine Raketen-, eine Weltraumsimulation, die fast real ist.
Okay.
Also es ist nicht so, dass du da irgendwie so mit Pfeiltasten abhebst, sondern dann musst du eine Rakete anbauen, dann musst du die richtigen Tanks auswählen, wie viel Schub du geben willst, welche Statik du hast und dann musst du abheben und dann mit Umlaufbahnberechnung und Treffpunkt. Also es ist so, als würdest du, also ich glaube, es ist einfacher, eine richtige Rakete an der ISS anzudocken, als in Kerbal Space Program eine Rakete zu starten.
Also ich habe mir sagen lassen, eben aus diesem Video, dass es ein Stück leichter ist, aber dafür auch wesentlich billiger.
Vic Macintosh würde gerne das ansprechen, dann tut er das doch jetzt bitte einfach.
Ja, ich möchte gerne noch 2 Podstock-Dinge ansprechen. Das eine ist, das sind eigentlich alles beide mehr technische Dinge. Das eine ist, dass die Janet ja so einen coolen Podcatcher entwickelt hat.
Ja,
richtig, ja.
Darauf freue ich mich schon.
Genau, die ist jetzt noch bei Apple zur Abnahme quasi. Kann also quasi jeden Moment freigegeben werden. Ich weiß nicht, wie lange das so in der Regel dauert, bis so eine
App. Ich glaube, jetzt kurz vor dem Launch von iOS 8 ist da gerade, also entweder, also es gibt so Gerüchte, dass jetzt Apple kurz vor der Golden Master, also vor der Keynote am Donnerstag, am Dienstag, die Apps einfach durchgewunken hat, weil sie die Line frei haben wollten für die ganzen neuen iOS 8 Apps.
Kann ich Insider-Informationen rausgeben? Nein.
Okay.
Haben sie nicht, weil wir eben noch quasi an dem Tag sogar vor der Keynote noch eine App rausgeschickt haben, die wir noch hätten gerne dann irgendwann
released
hätten und die winken jetzt nicht alles durch, die machen trotzdem ganz normal ihre...
Ja, am Tag der Keynote, Kontrolle. Aber davor.
Nee, auch davor, also wir haben da ja doch schon relativ Umlauf und haben sie nicht.
Okay, also jetzt wird es wahrscheinlich ziemlich verstopft sein dort, weil die alle ihre iOS 8 Updates rausholen wollen.
iOS 8 Updates konntest du schon vorher einreichen. Apple hat dann nochmal, ich glaube, einen Tag oder zwei vor der Keynote noch eine Mail an die Devs halt rausgeschickt, dass man jetzt auch seine rein iOS 8 Apps jetzt einreichen könnte, wobei ich sagen
muss... Das macht ja keinen Sinn, wenn du noch nicht die Golden Master Version hast.
Ja, auf der anderen Seite. Nee, aber die haben das schon wirklich so angekündigt, so von wegen, ihr könnt jetzt reine iOS 8 Apps reinschicken. Weil ich sagen muss, dass sich jetzt an der SDK und jetzt nicht so viel geändert hat. Es sind halt ein paar neue Funktionen dazugekommen, aber jetzt so im Großen und Ganzen ist es halt jetzt trotzdem noch dasselbe Objective-C-Zeug, was es halt vorher schon gab. Also so
riesig. Jetzt brauchst du ja 2 Jahre Swift-Erfahrung, damit du programmieren darfst.
Swift musst du jetzt nicht unbedingt können, weil du kannst halt trotzdem auch noch deinen Objective-C-Code reinbringen. Was ganz cool ist, ist eben dieses Metal-Zeug. Da freue ich mich wirklich drauf, dann demnächst mal ein bisschen mitzuspielen. Was halt diese neue Grafikschnittstelle ist.
Mhm. Ist aber gut, dass du sagst, dass sich nicht so viel geändert hat. Das war nämlich bei Podcat jetzt und Jeanette das letzte Mal der Grund, warum sie nicht sofort das Ganze fertig bekommen hat, weil sie als iOS 7 kam und mit dem ganzen mit den ganzen Neuerungen und sie eigentlich gerade fertig war, sich also gedacht hat, okay, und das nochmal von null gemacht hat.
Der Schritt von iOS 6 zu 7, was ja der letzte große Schritt war, der war wirklich bedeutend drastischer, einfach auch, weil sich die ganzen UI-Vorgaben extrem geändert haben. Durch dieses komplett Neu-Design, durch dieses Flat-Design und das ganze Zeug, was da noch hinten dran bamselte. Also der Schritt jetzt zu iOS 8 ist meiner Ansicht nach jetzt nicht so viel größer. Aber weil du jetzt eben gerade die Podcatcher erwähnt hast, was macht diesen Podcatcher denn jetzt eigentlich so cool? Warum will man den dann jetzt benutzen?
Ah, weil der alles kann. Und ich bin ja so neidisch, das war tatsächlich der erste Moment, wo ich gedacht habe, verdammt, du hast kein iPhone. Aber es wird hoffentlich sich noch bald ein Android-Entwickler finden, der das Ganze für Android übersetzt. Aber die Podcast ist toll, weil die alles kann. Das ist so, wir haben ja alle, denke ich mal, schon einige Podcatcher durch. Und bei jedem fehlt irgendwas. Der eine kann zwar Flatter, aber hat eine doofe Sortierung oder kein ordentliches Verzeichnis oder es gibt keine Funktion, alle gelesen pro Podcast oder auch für alle übergreifend, ja, alle gelesen kennzeichnet oder so.
Das ist vor allem saunervig, wenn du eigentlich schon seit, weiß ich nicht, gefühlten 30 Jahren irgendwelche Podcasts hörst und die auch regelmäßig hörst und dann einen neuen Podcatcher hast.
Oh ja, das ist so schlimm.
Und dann musst du alle wieder durchgehen,
was hast du schon gehört. Also ich habe mir jetzt mal dieses Instacast mal jetzt noch, wo es das jetzt die Tage für immer gab, habe ich mir das mal mit auf meine Geräte installiert, so zum Ausprobieren, und das ist halt echt so total nervig irgendwie, da halt einen neuen Podcatcher anzufangen, schon einfach aus dem Grund, du kannst nicht erstmal per se alles als gehört markieren.
Ich habe jetzt einfach alle Podcatcher auf meinem iPad. Das ist vor allem, damit ich will halt kontrollieren, ob ich muss ja, es gibt ja, man kann jetzt auch so Deep Links ja machen, dass man so Links auf seine Seite setzt, wenn ihr diesen Podcatcher habt, könnt ihr hier draufklicken und dann könnt ihr gleich abonnieren. Dazu muss man halt den Podcatcher installieren, den Feed in den Podcatcher werfen, damit man so einen Deep Link generieren kann. Und ich will halt kontrollieren, ob die Feeds überall ankommen. Aber ich benutze ja zurzeit Pocket Casts und da bin ich echt sehr zufrieden. Jetzt die Frage, ich habe einen sehr speziellen Anwendungsfall und ich möchte gerne wissen, ob das die Podcat kann.
Oh, ich hoffe, ich kann das beantworten.
Kann die Podcat Listen? Also sie kann, jetzt habe ich schon gesagt, sie kann Listen, aber kann sie auch so Smart List, also so von Sachen, von wegen, ich habe jetzt hier eine Liste, da sind alle gespielten, aber noch nicht gelöschten Podcasts drin.
Oh, das kann ich dir nicht beantworten. Das wird sich bestimmt entweder auf der Seite, das ist glaube ich auch podke.at, entweder da beantworten oder du fragst einfach Janet mal bei Twitter oder so.
Weil ich muss halt wissen, welche Podcasts ich gehört habe für meine Statistik.
Mhm. Ah, okay.
Das
könnte ich mir sogar vorstellen, oder sonst ist sie da ja auch weiter am
Entwickeln. Was ich aber wirklich, wofür ich ja auch mindestens 20 Euro für zahlen würde pro App, wäre, wenn es ein Podcast-App gäbe, die eine Tracking-Funktion hat, nämlich wie viel höre ich am Tag. Dann müsste ich das nämlich immer von Hand eintragen. Das wäre wirklich so ein Killer-Feature, wo ich sagen würde, hier 20 Euro auch für iOS.
Okay,
darf auch hässlich sein. Genau,
aber das ist was ich mir eher vorstellen könnte sogar, dass sie das vielleicht sogar hat. Also ich kenne es, wie gesagt, nur aus der Vorstellung. Sie hat in einer Session am Samstag auf Podstock das mal durchgespielt und uns ein bisschen auf die Leinwand geworfen und einzelne Features gezeigt.
Weil und, schick ist die App, ja.
Da war viel drin. Schick, die ist unfassbar schick. Und die Killer-Features fand ich echt, außer der Tatsache, dass alles, was mich sonst an anderen Podcatchern genervt hat, da drin war, die Kommentarfunktion. Also sie hat eine eigene Kommentarfunktion reingebaut, die halt pro Kapitel, wo du ans Kapitel kommentieren kannst, oder wenn es keine Kapitel gibt, dann macht der automatisch.
Und wo kommen die Kommentare dann hin? Ist das ein Social Network, ein eigenes, oder?
Also im Moment sind die nur in der App, aber, also sie arbeitet jetzt gerade noch dran, das zu verbinden, damit die auf die Blogs kommen, sofern das technisch in den Fällen dann. Also es ist so wirklich, dass die Leute am Handy schnell was kommentieren und im Blog an der Folge erscheint dieser Kommentar. Das ist natürlich großartig, aber das ist noch eine größere Aufgabe.
Es müsste so ein Soundcloud-Feature geben.
Das mit den Kommentaren finde ich ja sehr, sehr schön für uns auch.
Ja,
ich glaube, unsere Hörer auch sich nicht mehr hinter der Ausrede verstecken, naja, es ist ja so anstrengend, wir müssen ja erst auf euer Blog gehen.
Mhm. Das hält mich auch immer davon ab zu kommentieren, gerade wenn man dann mehrere Sachen hintereinander hört, dann weißt du schon nicht mehr, was du sagen wolltest, aber wenn du das direkt dein Handy nehmen kannst und beim Hören irgendwie was schreiben, das ist ja...
Stimmt, das nimmt auf jeden Fall auf dem Rückkanal doch wirklich gewisse Hürden einfach, weil ich meine, man kennt es ja selber, man ist halt irgendwo mit dem Telefon oder irgendwas,
ja, was
man
gerade dabei hat,
ist unterwegs und läuft gerade irgendwo hin und denkt sich, hey, dazu hättest du jetzt irgendwas total Intelligentes zu sagen. Gut, das ist dann meistens, was dann rauskommt, ist vielleicht nicht ganz so intelligent, aber ja, also es ist auf jeden Fall die Hürde dabei, zu sagen, ja, ich mache jetzt mal schnell irgendwie einen Dings dazu, einen Comment. Ja, das ist schon gut, also.
Genau, und das zweite Killer-Feature, das ist vielleicht nur für mich oder für die Leute, die im Raum waren, auch ist einfach die Katze. Dieses Icon ist so großartig.
Für manche war es
immer wieder auf und die Farbwahl ist mit dieser Katze umgesetzt, das ist super.
Für manche war es ja wirklich das Killer-Feature im Sinne von, diese App werde ich nie benutzen können.
Ach so, nee, ich meinte das positiv.
Es gibt ja so Leute.
meinst du ja jetzt so einen gewissen Schnorchel?
Ja, wie kommst du denn darauf?
Ach, nur so. Und wo findet man das Ding jetzt nochmal? Weil ich es
noch gar nicht
versucht habe.
Genau, noch nicht. Also jetzt schon released, ist noch nicht von Apple freigegeben, aber wie gesagt, podke.at.
Also, so. Ne? Und also, da wir ja ein Apple Technik. Ein Apple Tech Labor Podcast sind, nämlich wir heißen ja Mobile Max, dann können wir auch jetzt direkt über die Keynote-Präsentation reden.
Welche Keynote-Präsentation?
Ich habe sie wieder gesehen und ich habe sie sogar aktiviert.
Da warst du nicht alleine, da warst du wirklich nicht alleine. Es gab mehrere Leute, die sie nicht sehen konnten, auch wenn sie das gewollt hätten.
Also wir haben
da Probleme.
Wir haben es im Büro versucht, haben uns Pizza bestellt.
Und
Ja, das war schon mal schön. Wir haben uns da halt hingesetzt und also, hey, Gottesdienst, und wir gucken jetzt mal alle zusammen uns das Zeug an, was da jetzt an neuer Hardware kommt und so. Das Erste, was halt war schon, also das ging schon gut los, so die ersten Bilder so aus diesem Convention Center oder was das da war.
Flint Center.
Flint Center. Die haben erstmal zwei Musiktracks übereinander gespielt, also quasi das, was gerade in der Halle lief und plus noch irgendwas anderes, was sie wohl gemeint haben, so als kurzes Soundbed so für die Stream-Zuschauer da bringt.
Stimmt, kein Ultraschall benutzt.
Was total, ja, das war ein totaler Mess-up und da haben wir schon gelacht. Gut, das mit dem Streaming wurde dann auf Dauer nicht besser, im Gegenteil, es wurde eher schlimmer, das ging dann halt los. Dass sich der CEO davon vorgestellt hat und erstmal, übrigens, es war koreanisch.
Ach so. Das sagt doch jeder was anderes, was das war.
Also manche
sagen japanisch, chinesisch.
Also ich weiß nicht, also ich hatte aufgeschnappt gehabt, dass es wohl koreanisch, also irgendwas asiatisches auf jeden Fall. Und da praktisch so in der kompletten selben Lautstärke wie der Sprecher vorne dann nochmal so die nächste Tonspur dazu war. Irgendwann ging dann der Stream überhaupt nicht mehr, blieb ständig hängen. Dann irgendwann gab es selbst auf apple.com, also auf der normalen Domain schon, Access denied, weil die Server waren halt völlig platt. Ich meine, hey, damit
konnte aber das lag nicht daran.
Ja, aber damit konnte ja überhaupt niemand rechnen.
Nee, es gibt einen Artikel auf Daring Fireball, den ich verlinken werde, der das aufdröselt.
Aha.
Und der sagt, es lag nicht daran, dass die Server überlastet waren. Ist da irgendwie so ein Prakti übers Kabel gestolpert.
Ja, also wir haben dann, also bei uns ging dann auch schon so der Spruch rum, so somebody will lose his job, weil.
Oh.
Ihr wisst ja, wie das neue Headquarter von Apple mit Strom versorgt wird.
Über eine.
Darunter ist Steve Jobs begraben und der dreht sich so schnell in seinem eigenen Grab, dass der so viel Energie erzeugt, dass man mit das ganze Headquarter mit betreiben kann.
Ach, deswegen haben die das Ding so in so einem Ring angelegt.
Ja, das ist ein Teilchenbeschleuniger für eine Leiche.
Wo mir ja immer die Augen übergelaufen sind, ist bei diesem Testbild, was so typografisch perfekt gesetzt
war. Oh ja, das war auch richtig ganz, das war auch ganz schlimm. Was man ja dann auch öfter zwischendrin einfach in dem Stream gesehen hat, dann zwischendrin war es so, dann kam wieder mal brückchenweise Video, dann kam dasselbe Brückchen nochmal und nochmal und nochmal. Und das Blöde war halt, der blöde Stream ist aber auch wirklich gerade an den Stellen ausgestiegen, immer und immer wieder.
Wo es interessant wurde.
Wo es wirklich interessant geworden ist. Ich meine, wir als Entwickler, die halt doch ziemlich viel für iOS machen, Ja, logisch, die Hardware und was er alles kann, ist natürlich für uns.
Aber ist für den Entwickler so eine Präsentation nicht total interessant? Da wäre doch die Keynote von der WWDC viel, viel interessanter.
Nö. Weil das die Hardware für uns halt einfach nur wichtig ist, auf dem das Zeug dann laufen muss und was die Hardware kann. Und,
das Einzige, wo der Stream bei mir mal ruckelfrei eine längere Weile gelaufen war, ist, YouTube. Wo sie hier diesen Third-Party-Typen da hatten.
Von Super Evil Megacorp. Das ist aber schon cool, dass sie jemanden auf die Bühne holen und dann den Firmennamen hinter ihm einblenden und die Firma heißt Super Evil Megacorp.
Ja, das fand ich auch, da haben wir auch echt richtig gut gelacht. Das Erstaunliche dabei war halt eben die Vorstellung von Metal, was halt diese neue Grafikschnittstelle ist, die halt OpenGL ES ersetzen soll und halt super toll und kann viel mehr und kann, ja, technisches Geblabber an dieser Stelle.
Ja, aber vielleicht noch ganz kurz, dann können wir das Thema wieder abschließen. Da gibt's ja andere Fachpodcasts, die sich da in epischer Breite 4 Stunden drüber auslassen.
Ich empfehle da die Quasselschritten.
Wie fandet ihr die Apple Ohr auf den ersten Blick?
Hat mich so an so eine alte Casio erinnert.
Also ich find's vom Design her halt auch ein bisschen, aber gut, ich fand prinzipiell auch das neue iPhone ein bisschen sehr, sehr, also vom reinen Design, dieses Schlauchboot-Design ist,
aber
will mir jetzt nicht so richtig gefallen. Das Lustige ist, um mal ganz kurz noch meinen Gedanken zu Ende zu bringen, die Uhr sieht halt ein bisschen aus wie das erste iPhone.
Stimmt.
Ja, stimmt.
Ja, dann müssen wir auf die Apple Watch 5S warten, bis es gut aussieht. Aber ich habe einen Artikel gelesen von einem Fachexperten, der sich mit Uhren beschäftigt, also mit richtigen Uhren. Und der irgendwie vom Time Magazine, dessen Blog auf irgendwie die 10 einflussreichsten Webseiten gewählt wurde und solche Sachen. Und er ist jetzt nur auf das Designing gegangen, also von einem wirklich chronologisch Expertenstandpunkt. Und er hat gesagt, Apple hat sich sehr, sehr viel mit Uhrendesign beschäftigt. Und sehr viel Expertise da reinfließen lassen, wie diese Uhr aussieht. Also so Leute, die sich mit Uhren wirklich beschäftigen, die erkennen da sehr viel wieder. Also zum Beispiel, es gibt irgendwie ein bestimmtes Armband, das nennt sich Milanese Band, also so ein milanesisches Band. Und das hat Apple 1:1 kopiert. Also die sind ja in Designfragen immer noch sehr gut, also Brauntaschenrechner und solche Sachen. Und so vom Design her sieht zwar scheiße aus, aber für Leute, die sich mit Uhren auskennen, die finden das irgendwie gut.
Okay. Was ich halt einen relativ coolen Move fand, war halt so von wegen Bedienung und wir lassen diese Krone, also dieses Rädchen, was du halt bei normalen Uhren so zum Stellen und so hast, an der Seite dran. Und ja, genau. Und das fand ich schon einen relativ coolen Move. Wie gesagt, man muss schauen, was das Ding dann im Endeffekt wirklich kann und wie es funktioniert.
Ja, ist ja, iPhone ist mandatory.
Ja, mit Specs haben sie sich ja noch sehr bedeckt gehalten.
Sie haben auch nicht gesagt, wie lange die Batterie hält. Sie haben
weder Akkulaufzeit noch Bildschirmauflösung noch irgend sowas gesagt.
Ich dachte, eine Akkulaufzeit hatten sie dazu
gegeben. Nee. The Verge hat extra betont, dass sie es nicht gesagt haben.
Okay.
Also ich habe da einen Live-Blog gelesen, den ich auch wesentlich besser finde als die Keynote an sich. Es kam halt im Nachhinein raus, ja, sie muss halt jeden Abend aufgeladen werden, was ich so ein bisschen kacke finde.
Zumal ja das iPhone jetzt selber ein bisschen besseren Akku gekriegt hat. Aber also ich werde sehen, ich werde euch berichten, weil ich eigentlich ziemlich fest davon ausgehe, dass wir dann irgendwie ab 2015, wenn die Dinger rauskommen, da auf jeden Fall ein Modell bei uns auf Arbeit haben, weil halt Chef schon gemeint hat, so ja, das Ding muss ran.
Ja, der zeitweise hat er auch schon gesagt, er will unbedingt irgendwas programmieren, irgendein Spiel für die Apple Watch.
Das, was ich noch zum Apple Design sagen kann, ist, dass mir von den ganzen iPhones bisher immer noch das 4 am besten gefällt. Mit dem Stahlband außen ringsrum und hinten Glas. Das finde ich vom Design am schönsten.
Ja, halt nicht vom Engineering her, ne, weil ja, glaube ich, gerade das gewesen ist, wo halt dieser Antennenbug halt so ziemlich blöd war.
Also es sieht jetzt gerade bei mir so aus, als werd ich mal, ich möchte schon länger irgendwie mal mein Apple-Device upgraden. Und jetzt sieht es gerade so aus, als werde ich mir wahrscheinlich Ende des Jahres spätestens zum CCC ein iPhone 6 holen. Mal schauen. Viele Leute haben gesagt, die sagen, ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt, ein iPhone gekauft zu haben, weil man, sobald man auf Bestellen geklickt hat, haben gedacht, ich hätte doch lieber das Kleinere nehmen sollen oder ich hätte doch lieber das Größere nehmen sollen.
Mein Chef hat ja mal irgendwann zum Besten gegeben, also wenn Apple bei den iPhones zwei verschiedene Displaygrößen bringt, dann höre ich auf, Apps für iOS zu entwickeln.
Ja, aber bei Android ist es noch viel schlimmer.
Das haben wir ihm natürlich dann richtig dick aufs Brot geschmiert, noch an dem Abend.
Okay, ich glaube, damit können wir das auch jetzt, oder hast du noch was?
Ja gut, ich meine, ja, Größe, also verschiedene Displaygrößen gibt es ja bei Apple schon eine ganze Weile und ist aber, also bei Apple immer noch ein kleineres Problem als bei Android, von daher, also ich werde sehen, wenn ich das erste Mal meine Pfoten dran hatte, dann schauen wir mal weiter.
Stefan, ja, das wäre vielleicht auch irgendwann mal ein Thema für Ende der nächsten Sendung, dass du mal ein bisschen erzählst, was du denn da so genau machst und wie das denn so funktioniert.
Ja genau,
ich muss dann. Ich kann es so abkürzen, coolen Scheiß mit Technik.
Ja, aber wir wollen mehr coolen Scheiß mit Technik.
Ja, wir wollen mehr wissen. Okay.
Ja. Aber jetzt, Frau Grünkerit, sind Sie noch da?
Ich bin noch da, ja, bei Apple-Themen bin ich leider raus.
Raus, ja, ich glaube, jetzt holen wir dich wieder ins Boot.
Ein technisches Ding fand ich von dem Pod.
Ja, und Big Macintosh schubst sich gleich wieder raus.
Was von dem Pod-Ding noch lustig und das war irgendwas mit so Sticks, wo man über die Air kommunizieren konnte.
Soundlink oder irgendwie sowas.
Boah, Details kann ich dazu, da kann ich nur weiterleiten. Aber es ersetzt uns das rauschige Skype. Das ist Studio-Link.
Und wie viel wird das kosten?
Sehr großartig. Also im Grunde, so ganz grob gesagt, ist es ein Direktlink zwischen zwei.
Also das, was der Deutschlandfunk macht.
Ja, genau. Also im Grunde ist es ein, wie heißt es nochmal, Musiktaxi.
Musiktaxi.
Also bräuchten wir eigentlich bloß noch drei Studio-Links und könnten das dann damit
machen. Wie viel wird denn das kosten?
Gute Frage. Ich glaube, man könnte die auch zu zweit im Bundle kaufen und da kosteten sie, glaube ich, 250 oder sowas auch rum.
Für zwei Stück? Müssen wir mal
gerade auf der Seite gucken. Ja, eins irgendwie 120, ich bin nicht mehr sicher.
Also für Audiotechnik ist es ja ein Schnäppchen.
Ja, ja, klar, eben. Also für alle, die es ernst meinen mit der Audioqualität und sich deswegen über Skype ärgern, die werden das sicherlich gerne ausgeben, aber ansonsten.
Kannst du mir eine Frage dazu beantworten?
Ja, ja, ja.
Fallen da einzelne Streams raus, für den der aufzeichnet?
Du meinst einzelne Spuren?
Aha.
Ja.
Cool.
Das wäre super. Ja.
Also, liebe Kinder, die ihr an euren Empfangsgeräten sitzt, wärmt schon mal euren Flitterbutton vor.
Jawohl. Ich sehe gerade, also ein einzelnes 129 und zwei Stück 239.
Wir haben schon mal die Direktsponde vor.
Ja. Genau. Könnt ihr schon also unverbindlich vorbestellen, also euch quasi vormerken lassen.
Ja.
Studiolink.de.
Okay, wenn ich hier.
Die sehen auch toll aus nebenbei, nicht, dass das jemand innen würde, aber
gut. Und die kann auch hin zum Kunst benutzen.
Das ist eigentlich das Ziel.
Ah, okay. Dass man die auch mal stimmt, das war irgendwie sowas, dass man das mal der Oma schickt und dann.
Genau.
Apropos Oma schicken. Die neue Folge von der Staatsbürgerkunde ist rausgekommen und ich bin ja schon ein großer Fan von der Familie Fischer. Besonders von Frau Fischer, die einen sehr tollen Rand über Leute ausgelassen hat, die zu viel essen im Kino.
Oh ja.
Die sich dann beschwert haben, und es geht ja nicht, dass die Leute im Theater dann irgendwie zwei Flaschen Wasser pro Vorstellung trinken müssen und auch Chips hier und Chips da und ich konnte sehr mit ihr fühlen. Und in der neuen Folge war jetzt auch die Großmutter dabei und hat was Sachen erzählt. Also es ist ein Podcast von der ganzen Familie für die ganze Familie. Wollte ich nur ganz kurz sagen. Fand ich sehr toll.
Nee, kann ich verstehen, also das auch mit dem Essen im Kino. Ich finde es schlimm.
Ja. Also Staatsbürgerkunde ist nicht nur für Leute, die sich für die DDR interessieren, sondern einfach tolle, also einen Familienpodcast mal hören wollen. So. Jetzt kommen wir. Ja? Ich wollte gerade ein bisschen so moderieren, so dass wir schon
Struktur. Dann tu mal deinen Job.
Also jetzt kommen wir zu einem Themenpunkt, den wir schon länger, also so seit Anfang dieses Podcasts vor uns herschieben, nämlich wie war das erste Mal? Angbor, wie war dein erstes Mal?
Podcasten. Ja, ich war natürlich aufgeregt.
Mit wem war es denn?
Der Alex. Also der F-Hein Alex, haben wir ja schon das eine oder andere Mal hier erwähnt.
Und gleich ein zweiter Running Gag.
Der René vom Grundrauschen. Ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war. Damals noch das Bärlein, was auch eine ältere Dame ist, schon im gesetzten Alter. Die hat dann auch immer noch mitgemacht. Die hat aber momentan eben irgendwie so Probleme mit ihrem Rechner, die sie nicht in den Griff kriegt und kann deswegen irgendwie momentan nicht mitmachen. Wer war damals noch dabei? Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich war auf jeden Fall ziemlich aufgeregt. Habe das Ganze damals noch über ein Gaming-Headset gemacht, wo wir alle wissen, dass das nicht so richtig toll ist.
Headsets generell sind nur hochpreisig zu benutzen.
Ja, eben. Wenn man jetzt wirklich richtig Kohle raushaut und da irgendwie was von Biodynamics oder so kauft, dann kriegt man schon was.
Selbst von Biodynamics, wenn du da nicht über 3000 Euro gehst.
Ja. Wir haben jedenfalls, hab da halt angefangen und beim zweiten Mal habe ich mir dann so gedacht, okay, du brauchst auf jeden Fall was anderes. Oder nach den ersten zwei Malen und hab da mal ein bisschen rumgespielt mit irgendwelchen Audio-Interfaces. Hab da mal einmal richtig dick aufgefahren, hab da mal irgendwie ein paar Mikrofone aus dem Bandraum mitgehen lassen und ein kleines Mischpult und ein bisschen Zeug. Aber das erste Mal, gut, ist es halt der Spieleabend gewesen, der ja auch schon einige Male Erwähnung gefunden hat. Und
was in diesem Podcast noch nie.
Nein, natürlich nicht. Und der ist ja per se schon ein bisschen chaotisch. Ich glaube, die Frau Grünkariert war da auch schon mal dabei, oder?
Beim Spieleabend?
Mhm.
Nee, noch nie.
Noch nie?
Noch dann nie, das müssen wir ändern.
Dann hast du hiermit offiziell eine Einladung,
die du
nicht ja genau, du kriegst eine Hausaufgabe. Eine Einladung, die du natürlich nicht abschlagen kannst. Und komm halt Dienstag, wenn dir es passt, von 19 bis 21 Uhr mal mit. Und dann reden wir dumm Zeug und spielen nebenher dann auch noch ein bisschen Spiele.
Potsdamer Konferenz.
Stimmt, du warst bloß bei den Fußballgeschichten ab und zu mal dabei gewesen, ne?
Ich war bei dem EM-Cast und Dingens.
Ja, und Frauen-EM war das, glaube ich, ne?
Frauen-EM, da war ich nicht mit drin, ne?
Ich dachte, na, kann doch sein, dass ich das jetzt durcheinander hau.
Weil da hab ich vergessen, das kann auch
sein. Verdrängt. Im Zweifelsfall verdrängt.
Wie war denn das erste Mal von der Frau Kariert?
Nass. ich habe mein Audio-Interface erstmal mit Wasser begossen vor unserer ersten Folge. Das war lustig. Also weniger lustig, aber im Rückblick lustig. Und habe damals deswegen die erste Folge mit einem düsseligen Headset vor meinem Handy mit Handy Skype bestritten. Das war fürchterlich. Klang ganz grausam. Trotzdem haben sich irgendwie Leute gefunden, die dann auch noch die zweite Folge sich angehört haben. Das war.
Waren das gleich die Quasselstrippen oder was so vor woanders?
Also stimmt, ich lüge auch. Das waren ja nur die ersten Quasselstrippen. Mein allererstes Podcasten war mit dem Fracker, den EM-Cast. Den allerersten EM-Cast, den wir bestritten haben. Das war abgefahren und da war auch die Audioqualität zum Weglaufen. Da hatte ich nicht so ein ganz billiges Headset für einen PC. Das glaube ich an meinem Netbook oder so. Auf jeden Fall war die Verbindung zum Weglaufen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer zur Hölle hört das?
Naja. Ja, und dann hast du uns kennengelernt.
Dann habe ich euch kennengelernt,
genau. So quasi die Leute, die das wirklich hören. hast du die Schere jetzt eigentlich immer noch so im Kopf, wo du dir denkst, wer zur Hölle hört das? Oder,
manchmal ja. Bei den Quasselstrippen, wir haben mittlerweile zu viele Hörer schon kennengelernt und plötzlich merke ich so, also man hört dann so Sätze, die man selber über andere Podcasts denkt oder so und das fühlt sich ganz komisch an, wenn man denkt, ich bin das doch nicht, so, wir reden doch auch nur Quatsch und sind schlecht vorbereitet, aber das hat sich schon ein bisschen geändert, also plötzlich nimmt man so eine Perspektive von der anderen Seite ein, das ist...
Das war ja bei mir dann irgendwann so das erste Mal so richtig bewusst, so richtig krass habe ich das eigentlich mitgekriegt, wo mich dann irgendwann jemand, ich weiß nicht, was auf Twitter oder was man so in Skype irgendwie so, ja, bist du der und der vom Sunday Morning Cast?
Wow.
Da hat mir das erstmal so, what? Ja?
Ja, das ist schon. Ich erzähle ja immer gerne die Geschichte, wie ich auf die Quasselstrippen gekommen bin. Das war. Damals habe ich immer gedacht, wo die Hörsuppe von euch erzählt hat, da habe ich euch irgendwie immer mit in diese, wie heißt denn gleich, der Android, nee, nicht Android, Linux-Cast, der da immer mit Toter der Woche und sowas auffährt.
Binärgewitter.
Ja, in die Richtung hatte ich euch eher verortet. Und dann habe ich relativ häufig das Redorf-Radio gehört. Und da spült es mir irgendwann so einen coolen Podcast rein. Oh, da reden sie ja über Ponys. Und oh, da ist ja noch was mit einer Sau der Woche. Das klingt ja ganz lustig. Und da habe ich dann gedacht, okay, dann gibst du denn jetzt doch mal eine Chance und hörst das mal live. Und seitdem ich euch jetzt das erste Mal live gehört hatte, dann war ich ja eigentlich quasi jedes Mal dabei.
Ja, stimmt. cool. Ja, das, aber wie man bei uns hängen bleibt, das frage ich mich manchmal noch.
Mhm. Ja, ich glaube, jetzt ist es schwieriger als früher.
Ja, stimmt. Es hat ja auch oft mit den Stimmen zu tun. Bei mir ist es ganz oft, also selbst Leute, die ich an sich total gerne mag, wenn ich die Stimmen nicht so lange hören kann, dann kann ich den Podcast auch nicht regelmäßig hören. Da muss schon echt was toll, also da muss schon auch inhaltlich dann viel rum bei rumkommen. Andererseits Leute, die ich total gerne höre, da ist mir fast egal, worüber sie sprechen. Irgendwie passt das dann schon immer.
Ja, wobei man sagen muss, dass er da schon, ja, eben die Hör zu der deutschen Podcast-Szene, ne? Die Hörsuppe da wirklich einen extrem großen Teil dran hat, ja. Einfach Podcasts vorzustellen, neue Podcasts vorzustellen und einem da bestimmte Sachen einfach näher zu bringen, ob man jetzt sich jetzt wirklich den Cast selber anhört oder ob es halt einfach nur durch irgendwelche Tweets oder Retweets sind.
Obwohl, damals hattet ihr ja auch noch mehr über Politik geredet und ja, das hatte mir da auch so gefallen, weil der Herr Martinsen hatte da was über den Herrn Steinbrück gesagt, was quasi meine Meinung total widergespiegelt hat. Und da habe ich gedacht, okay, davon will ich mehr hören.
Das stimmt. Ja, das war eine schwere Entscheidung. Also eigentlich am Ende dann doch leichte Entscheidung für uns beide. Wir haben sowohl ja die ganze Politik als auch die tagesaktuellen Sachen rausgehauen, weil wir immer im Rückblick gemerkt haben, wenn wir uns das nochmal angehört haben, ach du Scheiße. Das waren so die Sachen über, weißt du, über Musik, da ärgert man sich später nicht. Aber sowas, ich meine, es ist gut. Trotzdem, ich glaube auch Leute, die das professionell nur in die Richtung machen, die ärgern sich bestimmt auch später mal über was sie da gesagt haben, über sowas Aktuelles. Und man lernt ja auch dabei, ne? Man kann jede Woche, man kann sich korrigieren, man kann seine Meinung anpassen und so. Aber das war was, das hat uns echt gestört und irgendwann haben wir angefangen, so vorsichtig zu werden oder alles immer nur noch platt zu differenzieren, damit man bloß nichts Falsches sagt und das macht irgendwie keinen Spaß mehr. Wenn man nicht mehr so locker reden kann, sondern immer denkt, oh, hoffentlich war das jetzt richtig und ne? Das war zu anstrengend.
Habe ich da jetzt irgendwo dumm Zeug erzählt, was ja vielleicht teilweise auch einfach dran liegen kann, dass man halt bestimmte Sachen nicht weiß oder?
Genau. Also mir fehlt total der Kontext bei ganz vielen Sachen. Ich habe mich früher nie für Politik interessiert und deswegen fehlt mir da ganz viel und ich glaube, ich habe auch des Öfteren ziemlich viel Mist erzählt.
Oh, das kenne ich.
Ich fand das eigentlich immer ganz okay, was ihr so zu sagen hattet.
Oh, das freut mich.
Ja, ich meine. Aber über ein was müssen wir nochmal reden.
Ja.
Über das, was ihr über Star Wars gestern gesagt habt.
Oh Gott, da wusste ich, das war wieder sowas, was man bereut.
Ja, der Anfang war gut, aber zum Schluss, was war da mit Han Solo, der nicht so toll war, oder was?
Ja.
Das ist
tatsächlich für mich persönlich die egalste Person in diesem ganzen Film.
Ja, das ist komisch. Aber
ja, das stimmt.
Han Solo ist der Beste überhaupt.
Achso, okay.
Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden.
Ja, Han Solo und Chewbacca. Und apropos Han Solo und Chewbacca, da gibt's ja.
Ja, über mein erstes Mal Podcast wollte ich gar nicht reden, oder?
Gibt's da jetzt ganz ähnliche Charaktere.
Nee, also ich hätte jetzt erstmal kurz noch den Big Macintosh gefragt. Wobei ich dann, glaube ich, dann am Ende nochmal so ein bisschen, glaube ich. Naja, das mache ich dann am Ende.
Und ich habe mir so eine schöne goldene Moderationsbrücke überlegt.
Ja, die schreibst du jetzt auf und die darfst du dann nachher nochmal bringen.
Genau. Oder machst du dann halt irgendwo in der nächsten Sendung, die passt immer. Ja, also Erik, wie war es bei dir eigentlich das erste Mal?
Also mein erstes Mal war so ähnlich wie dein erstes Mal. Mhm. Auch mit der Alex und mit dir und mit dem Spotto und dem Sprumpel und halt auch im Spieleabend. Mhm. Und das erste Mal mit Aufzeichnung war hier.
Nein, der Spieleabend wird trotzdem aufgezeichnet.
Er wird nur nicht veröffentlicht.
Er wird nur nicht, obwohl sich da jetzt in den letzten Tagen auch ein bisschen was getan hat.
Oh Gott, nein.
Ich habe mich.
Aber nee, von der Folge dann bis in die Zukunft, also alte Folgen, werden dann nicht mehr veröffentlicht, oder wie?
Vielleicht doch mal schauen.
Oh nein.
Streng genommen stimmt das mit dem Spieleabend gar nicht. Wenn man das Radio-Rollenspiel als Podcast sieht, also als damals noch bei Fritz war, war ich da schon das erste Mal beim Podcasten dabei. Mhm. Beim Galapagos-Reaktor habe ich da relativ am Ende das Ding gegen den Baum gefahren.
Yay, wieder einer. Hast du nicht auch beim Zombie-Rollenspiel, wo du vergessen hast, die Tür zu machen?
Das war das Zombie-Rollenspiel.
Ah, okay. Aber ja, das habe ich auch nicht zufällig gehört. Ja,
die F1 Alex hat in dem Spiel Monoxid umgebracht.
Oh, echt? Ja, die bringt ja ab und zu mal in dem Ding irgendwelche Hauptfiguren um, von daher. Christopher, bei dir?
Ja, apropos Scheißreden. Mein erstes Mal Podcasten war beim ich habe mich nicht mit kleinen Podcasts abgegeben. Ich habe gleich die volle Packung gemacht.
Gleich die Radioniveau, ne?
Ja, und war bei eingeladen in der zweiten Folge sogar. Mit einem Thema, worüber ich wahrscheinlich heute nicht mehr reden würde, nämlich über mein Theologiestudium, was ich mittlerweile abgebrochen habe.
Spannend, ich erinnere mich an die Frage, habe ich das gefragt oder hatte ich das nur auf der Liste und habe mich nicht getraut?
Dann kannst du die Frage jetzt stellen.
Ja, ich hatte auf jeden Fall auf der Liste, dich zu fragen, was du machen würdest, wenn dir das Thema zusammenbricht.
Ja.
Weil das so eine krasse Sache ist, liegt aber auch daran, dass ich da so eine heftige Veränderung durchlaufen habe und ich dann mich immer frage, auf so einen Bereich sein Leben oder Lebensunterhaltsplanungen aufzubauen, finde ich total krass, weil.
Naja, also es war ja nicht so, als würde ich da jetzt schon mitten im Berufsleben stehen.
Ja,
es
waren
nur genau zwei Semester oder zu dem Zeitpunkt sogar nur ein Semester. Mhm. Was mache ich jetzt? Ich studiere Philosophie.
Oh, cool.
aber auch irgendwie so zufällig nur.
Das hat interessanterweise mein Bild über dich kurze Zeit total runtergezogen irgendwie.
Dass ich Theologie studiere?
Ja.
Ach, das muss es eigentlich nicht. Also, wer war der gefestigste, der bibelfeste Atheist? War das Schubert? Das hat Herr Martins in der letzten Folge gesagt.
Stimmt. Ja, ja.
Übrigens weiß der eigentlich, dass du heute zu Gast bist, weil das wollten nicht geheim halten.
Nee, weiß er nicht.
Oh, sehr schön. Ich bin jetzt bibelfester Atheist. Das ist ja von Vorteil, weil so das Dinge, weil was voll, also ich habe, wer den letzten Blumen gehört hat über die Landtagswahl in Brandenburg, wo die Frage aufkam.
Hast du da angerufen?
Nein, ich habe die nachgehört, ich hatte da keine Zeit. Und dann kam die Frage auf, sollten homosexuelle Paare volles Adoptionsrecht haben? Und er hatte gerade einen überzeugten Christen am Telefon, der dann gesagt hat, nee, sollten sie nicht. Und war da auch nicht von seiner Meinung abzukriegen.
Da war meine Stirn auch auf dem Tisch.
Und dann hat Holgi so gesagt, aber das ist doch nur, haben sich doch nur Leute ausgedacht. Also ist ja nicht so, als wäre das Gotteswort. Ich so, ja, du hast recht. Es wird auch im Theologiestudium vermittelt. Also das ist das Erste, was du lernst dort, dass die Bibel eigentlich nur viele nette Geschichten über Jesus sind. Und ich glaube, da hat's auch bei mir geknackt. Also ich kann es daran festmachen, wo ich zum ontologischen Gottesbeweis gekommen bin. Also wo man dann so ein bisschen die Gottesbeweise von Augustinus und so durchgeht, habe ich gesagt, nee, damit komme ich nicht klar. Das ist für mich komisch. Und dann habe ich halt gesagt, nö.
Hat sich also tatsächlich bestätigt, dass das Theologiestudium der größte Atheisten
ist es wirklich. Ich hatte sogar in meinem Kurs eine Atheistin, die einfach so Theologie studiert hat, weil sie es interessiert.
Ah. Ja gut, ich meine, das kann man ja auch machen.
Ja.
Das passt sehr gut zusammen, weil du machst ja noch die Origin Story.
Ja.
Mit dem Marco. Und die er ist so ziemlich der bibelfesteste Atheist und der atheistischste Atheist, den ich kenne. Da habt ihr euch sehr gefunden.
Ja, die reden auch sehr viel über die Bibel in unserem Podcast.
Ja, genau.
Science Fiction und
Fantasy. Also für manche ist es die Bibel, aber ja. Ich bin jetzt.
Aber nochmal kurz zum Thema eingeladen und Deutschlandradio-Niveau, weil so weit ist das gar nicht.
Nee.
Ihr produziert das so gut durch und es ist immer wieder eine Freude, das zu hören.
Ja, also wenn dann mal neue Folgen kommen, dann ist es eine Freude, das zu hören.
Natsch, natsch.
Aber ja,
damit hast du
halt.
Ja, da ist jetzt tatsächlich.
Entschuldigung.
Damit hast du die nächste Folge wohl um eine Woche verschoben.
Ja.
Nein.
Aber die nächste Folge Origin Story erscheint ja auch erst in 3 Jahren.
Achso.
Also es fragt jemand zwischendrin nach, dann werden es 4.
Darf ich einen Themawunsch anbringen?
Nein.
Warum nicht?
Ja, mach.
Ich hätte gerne, dass ihr endlich mal dieses X-Men besprecht.
Dieses X-Men? Ja. Ich glaube, das ist zu umfassend.
Na, ihr hattet ja noch nie umfassende Themen.
Ja, aber das
sind ja
aber
auch nicht umfassend.
Was hatten wir jetzt? Gar nicht so viel Galaxy gegen 30.000 X-Men? Ich hatte eigentlich vor, dass ich jetzt mal Marco frage, was er denn gerne besprechen würde.
Oder ihr besprecht halt nur Wolverine.
Den Revolverin?
Ja.
X-Men habe ich gar keine Lust drauf.
Okay.
Ich frag mal den Marco, was er machen will, und das machen wir dann nächste Folge.
Nee, aber um mal hier kurz vielleicht bei dem so, wie war mein erster Podcast, mal den Sack so ein bisschen jetzt am Schluss noch zuzumachen. Es gibt, glaube ich, eine Sache, wo wir alle so ziemlich so doch relativ frühe Gehversuche dann auch hatten, ne? Mhm. Und das sind irgendwelche Fußballcasts. Weil das kam ja bei mir dann
bis auf
auch
mir.
Ja, der EM-Cast damals war ja schon fast ein Anti-Fußball-Cast.
Ja, das ist ja das Schöne dran. Also ich habe das jetzt dieses Jahr wieder mit dem Spotto zusammen, oder halt mit noch ganz, ganz vielen anderen, aber halt diesen EM-Cast vom Spotto mitgemacht und hatte den auch schon, oder nee, WM war es ja dieses Jahr, den WM-Cast so ein bisschen mitgenommen, also den Nachfolger von dem vom Fracker. Dann gab es ja noch die Frauen-WM, EM, genau. Und ja, da haben wir alle irgendwie mal ein bisschen gemacht, ne?
Also wenn ihr bei der Frauen-WM nächstes Jahr wieder macht, da bin ich vielleicht dann auch mal mit am Start.
Ja.
Ach, du hast da noch nicht mitgemacht? Warst du da nicht auch mal mit dabei gewesen?
Er wollte bei der WM mitmachen, aber hat es dann mit seinem Headset nicht hinbekommen.
Stimmt, da gab es ja bei dir dann Audiofu.
Ja.
Genau, du wolltest, aber du konntest nicht.
Ja, da hatte ich irgendwie so ein USB-Headset und das hat's nicht erkannt erst und dann hat's das halb so erkannt und immer wenn ich was drauf abspielen wollte, hat's den Rechner abgeschmiert.
Der Geist war willig, aber der Cast war schwach.
Genau.
Hardware war schwach.
Jo.
Ja.
Wollen wir jetzt zu dem anderen Comic-Thema gehen?
Ja, jetzt darfst du deine goldene Moderationsbrücke.
Jetzt ist es zu spät, jetzt ist es vorbei.
Jetzt will ich auch nicht mehr. Nee.
Okay, apropos, schwach, gar nicht schwach war der folgende Film.
Oh.
Ja.
Das war ja schon fast zu Kissen-esk.
Das war nicht mal mehr eine Brücke, das war, wenn, dann nur noch hier so ein improvisiertes Teil von Pionieren oder so.
Das war Hängebrücke. Mhm. Das geht so,
den Sofakissen-Witz muss ich jetzt vielleicht noch kurz erklären.
Ja, bevor wir,
Sofakissen ist der Daniel, das war der Hauptmoderator vom Polytime-Podcast und er hat es auch jedes Mal verkackt, irgendwelche Überleitungen zu bringen.
Ah, okay.
Und wenn er mal eine Überleitung geschafft hat, dann hat er sich danach gefreut, dass er eine gute Überleitung hatte, weil es die Überleitung wieder versaut hat.
Okay. Und was dann so ein Meta...
Ja.
Mhm. Also apropos gute Überleitung, wir reden über Guardians of the Galaxy.
Jetzt hat niemand den Titel verstanden.
Nochmal, Entschuldigung.
Die Guardians of the Galaxy.
Juhu, Kreisch.
Du hast das TH gerade so schön deutsch ausgesprochen.
Nee, sächsisch.
Guardians of the Galaxy.
The Galaxy, genau.
Mit The Groot und es ist Star-Lord.
Ja, The Rocket Raccoon.
Ein mittelmäßiger Film mit schmalem Budget und ja, Schauspieler waren auch so eher so meh.
Ja, kann man eigentlich auch lassen.
Ja, ja. Expendables 3 war eh viel besser.
Aber ich sag mal so, wir haben das Thema jetzt schon irgendwie 3-4 Episoden vor uns hergeschoben.
Also 3-4, das geht ja gar nicht, weil der Film noch gar nicht draußen war.
Wir haben es mittlerweile allein gesehen, oder?
Ja. Ich hatte Angst, dass Frau Krünkeritz sich etwas leer gequatscht hat über Guardians of the Galaxy in der letzten Folge Quasselstrippen.
Nein, da kann man sich nicht drüber leer quatschen.
Ja. Also, worum geht es? Da hört jetzt alle brav die Origin-Story, dann wisst ihr das. und
naja, ihr habt ja in der Origin-Story nur die Charaktere umrissen.
Ja, nur die Charaktere. Was ist denn da?
Der Film hat ja mehr als nur die Charaktere, der Film hat ja auch eine Handlung.
Was die Handlung ist, keine Handlung. Also sollen wir erstmal einen spoilerfreien Teil machen.
Obwohl, da gibt es ja relativ wenig Prämissen, die man spoilerfrei erklären kann.
Also, worum geht's in The Guardians of the Galaxy? Es geht hauptsächlich um Peter Star-Lord Quill, einen Menschen, der im Kindesalter von der Erde entführt wurde und seitdem sich als Outlaw im Weltraum rumtreibt. Und der trifft sich, der kommt mit einer Gruppe anderer, ja, wie nennt man sie, Misfits, also doch, der ist Mensch. Ja,
Doch, der ist Mensch. Das ist ein normaler Erdenmensch. Spoiler, okay, weiter.
Wollen wir vielleicht den Spoiler direkt...
Er kommt von der Erde.
Es ist eine Gruppe von Outlaws, die sich die ein Abenteuer im Weltraum erleben. Okay, das war der spoilerfreie Teil. Und jetzt kommt die Spoilerwarnung.
Spoilers.
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 Okay, damit ist das Spoiler-Teil eingeleitet.
Mhm. Das war kurz, ja gut. Mhm.
Ja, das ist ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis die Leute ihr iPhone aus der Hose geladen haben. Und dann okay, auf Pause oder auf Kapitelmarke vorgesprungen. Okay. Ja, Peter Quill ist nämlich nicht nur Mensch, er ist nämlich halb Mensch und halb Spartoi. Weil sein Vater ist der König der Alienrasse der Spartoi.
Okay, so detailliert ist der Film dann doch nicht am Ende reingegangen.
Nee, das wird wahrscheinlich im zweiten Film aufgeklärt. Es wird aber in den Comics sofort, also Comics ist es die erste Seite.
Ah, okay.
Also gerade in der neuen Serie.
Ich glaube, bei mir ist ja der Film jetzt noch mit am frischsten, oder?
Ja. Wenn nicht gerade jemand noch währenddessen schaut.
Ja, weil für mich war das ja so ein bisschen die inoffizielle Hausaufgabe, den Film jetzt am Wochenende noch zu sehen, dass wir uns drüber unterhalten können. Und ich habe es dann heute um 14 Uhr, so quasi kurz nach dem Sunday Morning Cast, dann noch geschafft, mich irgendwo in ein Kino zu schleppen und mir den Film anzugucken.
Mhm. Ja.
Deswegen war mir das noch gerade das mit dem, er ist ja doch kein richtiger Mensch, er ist zwar von der Erde, aber so war mir das doch noch sehr, sehr präsent.
Ja.
Bei dem Film war es Cooles aufgefallen.
Was?
Also ich habe den in Dresden gesehen, mhm. im Rundkino, und die haben da so gebogene Leinwände, so wie diese Fernseher jetzt auch zum Teil sind, diese Curve-TVs. Mhm. Haben die da gebogene Leinwände, und normalerweise rechnet das Auge das ja dann trotzdem gerade. Und wo sie das dann 3D hatten, dann hat man es gemerkt, wenn man die Brille auf hatte, dann sah der Text gerade aus. Und wenn man die Brille abgenommen hat, dann war der Text nach links und rechts nach oben total verzerrt. Das fand ich total lustig.
Ja, weil du kannst das nicht so einfach auf eine runde Leinwand rausrechnen. Das ist halt dann schon ein bisschen komplizierter. Mhm. Und du kriegst ja quasi so diese zwei Halbbilder, bekommst du ja trotzdem fertig prozessiert und postgewirkt da irgendwie auf dem Datenträger für den Projektor, für den entsprechenden. Und da dann im Prinzip nochmal diese Verzerrung rauszurechnen. Und außerdem ist es, glaube ich, unglaublich schwierig. Es ist ja schon mal davon abhängig, wo du in dem Kino sitzt, damit das halt alles richtig wirkt. Deswegen finde ich das mit dem Rundkino ein bisschen seltsam, da 3D zu zeigen. Mhm. Also ich kenne den Laden ja. Also, was heißt, ich kenne den
nicht.
Ich habe überall so halbwegs gebogene Leinwände. Nicht bloß oben im großen Saal, sondern auch unten in den kleinen.
Mhm. Was ist denn das Rundkino?
Erklär mal kurz, was Rundkino ist, weil das kennt, glaube ich, nicht jeder. Also ich kenn's auch
bloß. Rundkino ist ein relativ altes Kino in Dresden, was, ich glaube, schon seit der DDR-Zeiten besteht und ich glaube, den größten Saal in Sachsen oder sowas hat. Und das ist halt von außen total rund. Und so ist auch der größte Saal oben drin, der ist quasi die gesamte oberste Etage von dem Ding quasi. Und da ist einfach vorne noch eine Leinwand dran und der Raum ist auch so ein bisschen rund und mit mehreren Treppenaufgängen und sowas. Okay. Ich kann ja mal kurz ein Bild posten.
Ja, werden wir in den Shownotes verlinken. Ich hab den Film in OV und 3D gesehen, weil ich habe ein OV-Kino entdeckt, was nur OV-Filme zeigt und das auch in 3D. Oh.
Okay.
Und das ist auch so. Ist eine schöne Atmosphäre, weil da fast nur englischsprachige Leute drin sind. Mhm. Man fühlt sich so, als würde man jetzt gerade nach London fliegen und den Film dort schauen. Was dieses Kino unschlagbar macht, es gibt keine Getränkehalterung, sondern man hat so eine kleine Abstellfläche vor sich, wo man dann sein Getränk hinstellen kann, seine Popcorn-Tüte, seine 3D-Brille, seine 3D-Brille, die ich ja habe. Ich hatte noch so eine kleine Ersatzbrille, die ganz schmal und klein ist. Und die kann man sehr gut unter einer 3D-Brille anziehen. Mhm. Das war super Kino.
Noch ein kurzer Satz zum Rundkino in Dresden. Da kann man übrigens, glaube ich, unten drin relativ gut essen. Da gibt es so eine Sports- und Burger-Bar. Und da gibt es lecker Zeug.
Ja, da habe ich noch nie gegessen.
Echt? Musst du mal machen, da ist ganz lecker drin. Also da hat mich ein Kumpel mal mit reingezerrt. Und
was ich lustig finde beim Rundkino ist ja, die haben ja oben drin diesen Riesensaal und unten drin haben die total viele kleine, übelst kuschelige Säle. Und die haben dazwischen keine Mittelgröße.
Mhm.
Also entweder kuscheln oder gleich
richtig. Sofa-Kino.
Zum Thema UV habe ich jetzt festgestellt, dass das Kino hier in Regensburg, also einen von diesen etwas größeren Kinoanbietern, Originalvertonung auch doch ziemlich häufig anbietet. Mhm. Auch mehrere Vorstellungen und bla und blub. Und gut, heute jetzt die Vorstellung, wo ich drin war, war halt dann eben keine. Aber irgendwann musste ich es da sehen. Ich hätte heute, glaube ich, noch um 17 Uhr gehen können, aber dann wäre sich das halt mit dem Cast hier dann ein bisschen schlecht ausgegangen.
Wäre knapp geworden.
Schon ziemlich. Ich war dann schon froh, dass ich 14 Uhr gegangen bin. Und ja, aber das finde ich relativ cool. Das werde ich wahrscheinlich dann so in nächster Zeit doch häufiger mal in Anspruch nehmen.
Mit ja, der Originalvertonung. Das macht mein Kino auch hier. Da habe ich nämlich Boyhood in Original sehen können. Mhm. Das war sehr schön. Bei Boyhood sind mich auch gerade bei der Einschätzung dieses Filmes, also wenn es dann der Spoiler-Zone und ich glaube, ja, der Film wurde auch so ein bisschen totgeredet, also so, gehe ich mal gleich auf die Bewertung ein. Und ich finde nicht, dass er der beste Film des Jahres ist, um andere Rezensenten zu zitieren. Weil zum Beispiel Boyhood ist ein Film, der nicht auf einer Comicvorlage basiert, der ein originales und auch sehr erfrischendes Konzept hatte. Mhm. Nämlich, dass man einen einzelnen Schauspieler über, wie war es, 12 Jahre seines Lebens begleitet und immer mal wieder einen Teil dieses Films dreht. Mhm. Und ich finde, von der cineastischen Leistung hat Boyhood oder auch Blau ist eine warme Farbe wesentlich mehr geleistet dieses Jahr als Guardians of the Galaxy. Natürlich vom Bass und vom Erfolg ist Guardians of the Galaxy, glaube dieses Jahr der erfolgreichste. Aber wenn man jetzt mal so von einer Filmkritiker-Ecke herauskommt, finde ich, dass er ja schon mehr Richtung Mittelmaß geht. Wenn man jetzt mal so dieses ganze, was ich ja auch durch, also ich sag jetzt nicht, dass Guardians of the Galaxy mittelmäßig ist, oh mein Gott, bevor jetzt ein Lynchmob vor meinem Haus steht. Ich finde diesen Film auch fantastisch, aber weil ich halt ein Comicbuch-Nerd bin und diese ganze Welt total fantastisch finde. Aber wenn man jetzt mal sich vorstellt, geht jetzt jemand rein, der noch nie einen Marvel-Film gesehen hat und auch noch nie eine Comic-Verfilmung sieht, der geht da rein und findet den Film total komisch. Mhm.
Wobei ich ja da jetzt sagen muss, wenn ich so mein Skype-Fenster angucke, ne, dass ich da zwei Avatare sehe.
Ja.
Den Rocket Raccoon und einmal den
Groot. Ich habe ja auch gesagt, ich bin ja auch einer, der das total drauf abgeht.
Nee, ich finde alleine aber die cineastische Leistung eben bei Boyhood, also von wegen, ich begleite halt wirklich mal einen Menschen 12 Jahre lang und einfach die Größe und der Umfang von dem Projekt finde ich halt im Prinzip einfach schon mal doch echt bemerkenswert.
Wie weit habt ihr jetzt noch die Story erzählt?
Noch gar nicht.
Wir sind stecken geblieben, sagen wir es mal so.
Ja, das wollte ich jetzt loswerden, bevor wir jetzt weitergehen. Also Frau Grünkeritz, Sie fanden, das sei der beste Film der nächsten 3000 Jahre.
Habe ich das so gesagt? Auf jeden Fall.
Ich, also kam so rüber.
Ich fand in jedem Fall der beste Comic, die beste Comic-Verfilmung.
Ja, das ist steht außer Frage.
Ja, das definitiv. Der beste Film ist es schwer zu bewerten. Ich bin ja auch eigentlich ein Freund der leiseren Töne und der verschachtelten Erzählstrukturen und der Filme, die man dreimal gucken muss, bevor man überhaupt weiß, worum es wirklich geht. Ja. Das ist ja definitiv nicht.
Die beste Comic-Verfilmung.
Beste Comic-Verfilmung.
War halt bombastisch und darin aber nicht so arrogant. Und das fand ich.
Also
und
sag mal,
toll, einfach wegen der, also für so ein Mainstream- und Blockbuster-Kino schon extrem viel Charakterentwicklung und extrem viel komplexe Gefühlswelten, fast würde ich schon sagen, komplexe Charaktere.
Aus einer Comicserie entwickelt, die gar nicht berühmt ist. Also das ist ja noch was.
Ich glaube, das hat dem Film wirklich richtig gut getan, dass halt das Franchise, wie das ja jetzt neudeutsch heißt, dass das halt einfach so für das Gros der Zuschauer, also der normalen Kinozuschauer zumindest, doch ziemlich unbekannt war. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte Guardians of the Galaxy vorher auch absolut überhaupt nicht.
Was? Lese ich schon seit den 60er Jahren täglich.
Ich bin aus den amerikanischen Comics schon eine ganze Weile ziemlich raus, muss ich zugeben.
Ja, das geht den meisten so. Also ich glaube auch, dass der Erfolg gar nicht davon abhängt. Also ich meine, der Film war ja jetzt unfassbar erfolgreich. Und ich
denke, also selbst Marco kannte die Guardians of the Galaxy davor nicht wirklich.
Richtig.
Und wenn, das will schon alle. Was heißen.
Okay, okay.
Krass. Also, die waren wirklich eine Randerscheinung.
Also eins war mir in dem Film relativ aufgefallen. Ich habe so ziemlich alles verstanden, aber irgendwie das mit diesen Infinity Gems, das scheint ja irgendwie ein größeres Ding bei Marvel zu sein.
Ja, das ist so die das verbindende Element, was alle das Marvel Cinematic Universe zusammenhält.
Okay.
Also,
so tief geht das?
Ja, das sind nämlich die Infinity Gems sind. Also wir kennen ja schon drei. Also wir haben den Tesseract. Wir haben diesen roten aus Thor 2.
Was war der Tesseract nochmal?
Das war der, den Loki geklaut hat. In dem, du hast Avengers nicht gesehen, oder?
In Thor oder in Avengers?
Nope. Der spielt in beiden Filmen eine Rolle.
In welchen hat er das geklaut?
Thor hat den geklaut.
Weder den einen noch den anderen gesehen.
Okay.
Also Thor 1 habe ich gesehen, ja.
Der Tesseract ist so das MacGuffin der MacGuffins. also das ist halt so das Ding, um das sich alles dreht. Das ist so ein Stein, der halt Dinge kann. Ein magischer Stein. Und der kann irgendwie, also diese Infinity Gems können halt verschiedene Sachen kontrollieren. Also dieser Tesseract kann irgendwie die Welten, diese Verbindung zwischen den Welten aufmachen. Der dieser Rote aus Tor 2, ich weiß nicht, wie er heißt, der kann irgendwie die Zeit kontrollieren. Und der jetzt bei Guardians of the Galaxy vorkam, der hat irgendwie Zerstörung. Und wenn man alle fünf gesammelt hat und die dann in einen Handschuh schmeißt, das Infinity Gauntlet, also der Unendlichkeitshandschuh, dann ist man Herrscher über alles.
Ist das jetzt der gewesen in dem Film, den auch schon mal dieser starke Hulk-Typ in den Comics anhatte? Oder ist das ein anderer Infinity Gem?
Ich weiß nicht, ob Hulk mal den Infinity Gauntlet hatte.
Nicht Hulk, sondern
Grey Hulk.
She-Hulk.
Red Hulk. Gibt ja da diverse.
Der Hulk von den Guardians hat halt.
Der Hulk von den Guardians ist der Hulk.
Das ist der Hulk. Das ist nicht irgendein.
Das ist Incredible Hulk. Oder welchen meinst du? Den grünen?
Der Typ, der mit den roten Tattoos kommt.
Ja. Du meinst... Was?
Was? Ja, heißt er nicht Drax?
Du meinst bei den Guardians?
Ja.
Nicht bei den Avengers?
Ja.
Du hast Avengers gesagt. Du hast Avengers gesagt.
Nee. Du hast vor allen Dingen den Hulk erwähnt.
Du meinst Drax?
Ja, Drax.
Der hatte... Was hatte der an? Der hatte eine Hose an.
Was? Ja. Nein, der hat einen Stein getragen. Comics
auch irgendeinen Gem getragen und war dann übelst
overpowered. Ja, das ist der von Drax, gibt es verschiedene Stufen. Also den Drax, den wir jetzt kennen mit den roten Tattoos, der in den Comics vorkommt, der ist irgendwie in die Unterwelt gegangen und ist wiedergeboren worden und solche Sachen.
Okay.
Muss ich mal Marco fragen. Der hat es mal erklärt, ich habe schon wieder vergessen.
Wobei ich ja sagen muss, dass ich jetzt gerade die Story mit diesen Infinity Gems jetzt um diese, beziehungsweise eigentlich ohne die Dimension, die du gerade erklärt hast, nämlich dass das quasi die Verbindung zwischen den Marvel-Welten ist, schon relativ interessant fand. Also
das wird dann alles in Avengers 3 zusammengeführt.
Okay.
In Avengers 3 treffen die Avengers auf Thanos. Oder oh egal. Das wird der Film, der unter seiner eigenen Last an Superhelden zusammenbrechen wird.
Wahrscheinlich schon, ja. Also ich wollte gerade sagen, also ich weiß.
Der fällt dann unten aus der Leinwand raus.
Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich will, weil ich fand also um ein kurzes Urteil über Guardians abzugeben, als der Film fertig war und ich dann noch kurz pieseln war, hatte ich so ein Gefühl, ich will da auf jeden Fall mehr sehen.
Ja, wird auch kommen.
Ich fand's vor allen Dingen so putzig, das Ende. Also gespoilert, Spoilerwarnung haben wir ja schon.
Und ja, wir sind schon tief in der Spoiler-Zone.
Mit Groot und wie sich
tanzender Baby Groot.
Ja, ich fand's schon schön, wo halt diese Rocket Raccoon dann so mit diesem kleinen Blumentopf kam und da halt so dieser Zweig drin war und dann sich dieser Zweig so kurz entfaltet hat. Mit
den also es wird auf jeden Fall
so putzig.
Ein Standalone Rocket Raccoon Groot-Film kommen, 1000-prozentig. Super. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Mhm. weil da ist noch so viel in dieser Charakterentwicklung von Rocket Raccoon, was kurz angedeutet wurde mit diesem, ich weiß nicht wirklich, wer ich bin so ein genetisches Experiment, aber ich weiß nicht, wo ich reingehöre.
Und ich habe es mir nicht wirklich selber rausgesucht.
Genau, das wurde angerissen, ja. Aber das kann noch viel weiter ausgebaut werden.
Also, Rocket Raccoon Origin Stories.
Ja, genau.
Genauso könnte man von dieser, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, also die
Gamora.
Die grüne Dame.
Gamora.
Und eben auch von der anderen, von der blauen.
Nebula.
Ja, genau. Selbst die Stories, da könnte man so ausweitend reingreifen. Also ich muss sagen, also das hat halt, also für mich jetzt erstmal, ohne zu gewusst haben, dass das halt irgendwie dann doch wieder in dieses Marvel-Universum irgendwie reinpasst, muss ich sagen, hat es halt einfach mal wieder so ein paar Welten aufgemacht, wo ich sage, okay, ja, ich finde das Setting einfach mal geil. Ich will davon mehr wissen.
Zwei Dinge sind mir noch aufgefallen, was ich noch ein bisschen in so eine Frage verpacken muss. Das eine ist mir aufgefallen beim Rocket Raccoon. Zum einen kann er ja Crew ziemlich gut verstehen und man hat so den Eindruck, dass sie sich schon ewig kennen. Also er hört aus den Nuancen einfach mal raus, was
Crew sagt. Am Schluss können ja auch alle aus den Nuancen raushören, was es geht ja so the magic of friendship.
Friendship is magic, meinst du?
Genau. Dass wenn man Groot nur gut genug kennt, dann weiß man, was er sagt. Das war ja am Anfang so, Peter Quill konnte ihn ja nicht verstehen. Und ist ja wie bei All the Wishes, bei My Little Pony. Am Anfang sagt sie nur Who. Und am Schluss weiß man, was sie sagen will. Und das ist auch so wie bei Chewie, also Chewbacca
und Han Solo.
Aber darauf wollte ich gar nicht so unbedingt hinaus. Ich wollte eigentlich auf das, was Rocket so ziemlich am Ende tut, raus.
Was?
Also wo Groot sich so um alle ringsrum wächst. Und dann sagt Rocket, nein, du kannst dich doch nicht opfern, du darfst nicht sterben. Und ist dann danach total down, wo man denkt, Groot ist halt jetzt tot.
Das war komisch.
Ich eigentlich denke, dass er es ja besser wissen müsste.
Genau, ja, das meine ich, wollte ich auch kurz sagen.
Ich fand vor allem, also das fand ich, das ist mir auch aufgefallen, ich fand vor allem auch den Schnitt dann so erst so, ja, Rocket Raccoon sagt so von wegen, ja, du kannst dich jetzt hier nicht opfern und dann bist du weg und blablabla. Und dann auf einmal steht er halt mit diesem Blumentopf da. Das fand ich auch irgendwie so storymäßig einen harten Schnitt, der wahrscheinlich irgendwo auf dem Schnitttisch liegen geblieben ist.
Das kann gut sein. Ja. Das denke ich mir auch. Also wahrscheinlich ist es erstens noch nie passiert. Da ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht geklappt hätte. Kann ja auch sein. Man hat auch hinterher das Gefühl, er klammert sich ja sehr an diesen Blumentopf. Dass er vielleicht selber noch nicht weiß, ob das so richtig
ist. Ja, aber solange es nur ein Fitzelchen von ihm gibt. Also um Groot zu töten, müsste er ihn wirklich in den Kern der Sonne werfen.
Also mein Punkt dabei war eigentlich gewesen, wo der sich jetzt geopfert hat, sowas hatte ich im Hinterkopf, so als Storyentwicklung. Was ich aber eigentlich eher gedacht hätte, wäre gewesen, der hat auf dieser Station da, wo die draufgekommen sind, diesem einen Mädchen diese Blume geschenkt.
Ja.
Ja.
Da hätte ich eher hingedacht.
Aha, okay. Ah,
da hat er was gelassen. Ja. Und das wächst. Und das Kind hat sich noch, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das so eine ursprüngliche Entwicklungsidee da eigentlich gewesen wäre.
Das Lustige war, diese Szene mit dem Mädchen wurde 1:1 aus den Comics übernommen, nämlich aus den 2007er Comicreihe. Nur da war es nicht Groot, sondern Drax, der die Blume an das Mädchen weitergibt.
Ah, okay. Cool.
Aber vielleicht hat das noch was zu tun. Vielleicht stirbt Groot nochmal und dann kommt die Blume zum Tragen oder so. Man weiß es nicht.
Ah, das finde ich aber scheiße. Groot hat das auch so
ein paar übelst geile
Texte oder was?
Nee, nicht Texte, sondern Stärken und Dinge, die er kann.
Ist toll.
Das eine ist, wo dann
mit diesen Leucht
Blumen,
da habe ich eine Frage. Aussendet. Das ist ja, das sind ja seine Sporen, irgendwie sowas. Also eigentlich sein Sperma.
Okay. Er hat also quasi im Raum rum onaniert. Willst du darauf raus?
Und dann gibt's ja auch noch eine Szene, wo
jetzt hast du mir die Szene entzaubert.
Genau. Oh. Ich sag nur Jackson Pollock Gemälde.
Das Cover von Metallica Load.
Und meine andere Frage, die sich zum Guardian jetzt noch gestellt hat, ist, auf welchem Level ist das Universum denn überhaupt vernetzt? Das ist mir irgendwie nicht klar geworden. Weil scheinbar irgend sowas wie eine übers ganze Universum vernetzte Allianz oder sowas wie bei Star Trek die Föderation scheint es da ja nicht zu geben.
Du spielst auf das Treffen an, wo, nee, das war im Comic. Das war im Comic, Mist. war gar nicht im
Film. Also da gibt es zwar diesen einen großen Menschenplaneten in dem Film, aber die scheinen auch nicht so ewig riesig groß vernetzt zu sein. Hm.
Gut, ist ja auch unfassbar riesig. Also ich glaube, das ist auch bewusst, dass es nicht eine Föderation gibt.
Also in den Comics ist es,
wenn es das mal gab.
In den Comics, in der aktuell laufenden Comicserie, die ja sich ziemlich eng an den mit dem Film zusammenarbeitet, ist es so, dass die Erde zur Sperrzone erklärt wurde. Das ist so ein bisschen wie die oberste Doktrin bei den die Erde wurde zur Sperrzone erklärt, weil da so viele Superhelden drauf sind, was ja irgendwie beim Marvel-Universum logisch ist, dass die dürfen nicht aufs Universum losgelassen werden. Und da hängt der Vater von Peter Quill drin, der König der Spartaner ist. Und er hat sich mit den anderen Herrschern, also zum Beispiel der Herrscherin, die irgendwie der Allmutter von wo lebt Thor? Asgard, und noch anderen, also den großen, den Big Playern des Universums zusammengesetzt, gesagt, okay, die Erde, die lassen wir jetzt erstmal aus dem Universum außen vor, sonst haben wir da Probleme, so wenn dann der Hulk auf das Universum losgelassen wird.
Das finde ich aber lustig. Ich glaube, Marvel würde sich selber demontieren, wenn die irgendwie das irgendwann alles zusammenführen.
Ja, also zum Beispiel ist ja Iron Man gerade ein Mitglied der Guardians of the Galaxy. Und Rocket Raccoon sagt ja auch immer so, dein Anzug, der ist ja voll primitiv und sowas würde ich nie anziehen, das würde gar nicht meinen Ansprüchen genügend. Und aber der ist gerade irgendwie, hat er keinen Bock mehr auf die Erde und ist jetzt hängt im Universum rum.
Aber inwieweit ist denn hier zum Beispiel,
Und es gibt
Nova
auch,
Prime. Inwieweit hat sie denn eine wichtige Rolle oder nicht
das
wichtige
Nova
Rolle?
Prime Core oder das Nova Core?
Ja.
Das ist so die Marvel-Version von den Green Lanterns. Also das sind so, es gibt ja so immer diese Matrix mit den Lawful Good, Neutral Good und Chaotic Good und dann Neutral und Good Neutral. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kann es verlinken. Also es gibt irgendwie die Guten, die gesetzvollen Guten und dann gibt es die chaotischen Guten. Und also die Guardians sind so die chaotischen Guten, die sind so unorganisiert, aber machen schon das Richtige.
Ja, Avengers sind dann mehr so dass die organisierten Guten.
Ja. Das Nova Core ist, das Nova Core sind die gesetzvollen Guten, weil die haben halt so ein wir müssen uns die Gesetze halten und die jagen ja auch die Guardians, weil das eigentlich Verbrecher sind. Und gerade Drax, der ist so also, im Grunde alle seine Sünden ergeben und so, ja, du darfst ja nie wieder ein Verbrechen vergehen. Ja, aber wenn ich jemanden umbringen will, darf ich das?
Wobei, nein, er hat ja anders gefragt. Wenn sich jemand unsittlich benimmt.
Darf ich ihm dann sein Rückgrat rausreißen?
Bei Guardians sind mir auch diese Tropes aufgefallen, die sie heute in der Rindheit gerade besprochen haben. Ja, dann versucht er halt allein gegen Ronan zu kämpfen und dann ist halt die Läuterung und das Versagen und am Ende
gibt's einen Dance
ganz stark der Call to Journey mit dem Refusal drin.
Ja, das ist der TV-Trope-Seite ist immer eine sehr tolle Fundgrube, wenn man so klug scheißen will.
Wobei ich sagen muss, dass das eigentlich dann in dem Film wieder schön gelöst wurde.
Ja.
So von wegen so, pass mal auf, du hältst jetzt mal die Schnauze bei dem Dreck, den du gerade abgezogen hast, kannst du jetzt überhaupt nichts mehr erzählen und fand ich schön. Also
stimmt, das war gut, ja.
Oder bei der Endszene, wo sie das Ritual machen, okay, wir schließen uns jetzt zusammen und jeder, der signalisiert, dass er sich zusammengeschlossen hat, steht auf.
Und dann so,
und dann Rocket so schaut mich okay, an, jetzt, wir stehen alle.
Wir stehen alle, ich stehe da wie ein Idiot.
bunch of assholes who standing in a circle.
Ja, das fand ich richtig schön, so einfach so, ja, und gerade, also in, sag ich mal, früheren Filmen wäre das dann halt, an der Stelle wäre dann jetzt irgendwie musikalisch ein großer Tusch gekommen.
Ja, da wäre irgendwie, hätte sich jemand abgewendet, ganz dramatisch.
Oder es wäre halt einfach mal dramatisch Musik losgegangen und wir hätten alle Helden in so einem Rundpen gesehen.
Oder dann, also, wo dann...
A bunch of assholes standing in a circle.
I have a plan. How much of a plan? 12%.
Ja, nee, war echt, also das hat schon auch.
Das Beste war Drax ich habe nicht zugehört, ich habe über andere Dinge nachgedacht.
Ich war woanders, ja.
Ja,
also,
genau.
Ich fand's echt geil, also das hatte halt auch mit so Genre-Regeln halt teilweise echt so
das total Beste war geil einfach, gebrochen. Höhepunkt des ganzen Films. Und auf einmal fängt Peter Quill einen Dance-Off an.
Ja.
Und,
ja,
und Ron ja, einfach so, was machst du da? Ja, Dance-Off, los, wir tanzen jetzt. Also, Moment mal, ich will dir gerade das Universum zerstören.
Und du fängst an zu tanzen.
Genau.
Und ich glaube aber, die Leute, die den Film noch nicht gesehen hatten und dass die Stelle wirklich so als erstes gesehen haben, die haben auch erstmal so gedacht, so, what the fuck?
Und das ist nämlich, um jetzt ein weiteres Feld aufzumachen, das ist der ganz große Vorteil, den Marvel gegenüber DC hat. Mhm. Nämlich, jetzt gibt's irgendwie das Gerücht, DC erlässt ein Witzeverbot. Ja. Das ist irgendwie so, Michael Ende, Momo, die grauen Herren kommen. Und klauen dir die Zeit und die Witze. Und das ist so, so irgendwie, Marvel ist irgendwie so das coole Kind, das alles so vor die Füße fällt und das einfach so von Natur aus cool ist. Und DC ist so irgendwie jemand, der sich anstrengen will, aber es wirklich nie schafft.
Wobei, ich hatte früher irgendwie immer so gerade andersrum das Gefühl gehabt.
Ja, früher.
DC Comics da teilweise, ja.
Und jetzt kommen sie mit, wir machen einen Wonder Woman Film und wir sind ja so progressiv. Und ach ja, ja, haben wir einen sprechenden Waschbär und einen Baum.
Und ein Charakter war mir so ein bisschen sehr schleierschattenhaft. Dieser John Doe Typ.
Der was?
Was hatte der für eine Rolle zu spielen?
John Boy?
Was? John Doe? Der John Blaue Doe? Mit dem Pfiff gesteuerten Pfeil.
Das fand ich, aber ich fand den, das ist ja Merle aus Walking Dead. ich fand, sehr viele Elemente haben sie irgendwie aus der Riddick-Trilogie geklaut.
Also, macht der? Ist er hier Mercy Hunter oder was ist
er? Er ist der erste Typ, der Peter Quill, also die Geschichte ist so. Papa Quill hat beauftragt, okay, wir müssen jetzt meinen Sohn von der Erde wegholen, weil er ist ja Thronfolger.
Und Mama ist gestorben und...
Wir beauftragen jetzt Leute, das ist ja illegal, auf die Erde zu gehen. Deswegen müssen wir so Outlaws beauftragen. Und das war dieser Merle-Typ.
Okay.
Und der hat dann den nicht abgeliefert, sondern ihn behalten und aufgezogen. Mhm. Das ist sozusagen sein Ziehvater, aber irgendwie ist es auch ein Verbrecher.
Mhm. Ja.
Und der ist in den Comics, hat auch gar nicht diese Waffe. In den Comics ist er ein richtiger Bogenschütze. Aber ich fand die Waffe sehr cool umgesetzt. Also das war eine sehr tolle Waffe, die er hatte.
Das wurde aber in dem Film auch so kurz mit abgehandelt. So, ja. Da ist ja der Typ, der in... Ach, wie hieß diese Serie? Oh, fuck.
Walking Dead?
Nee. So eine zwei Weiber, eine Junge und eine Ältere, die Mutter und die Tochter. Ach, wie hieß denn? Das war so eine Comedy-Serie gewesen. Egal, auf jeden Fall der so ein bisschen auch in der von Möhr in der Truppe so der Comic Relief gewesen ist.
Mhm.
Der spielt eigentlich ständig solche Rollen. Und jedenfalls, der hat ja auch so gemeint, das war eigentlich eine ziemlich geile Idee, den aufzuziehen, anstatt den halt bei seinem Vater abzugeben, wie wir es eigentlich wollten.
Ja.
Oder sollten. Das war halt so der Punkt. Also das wurde so ein bisschen im Film zumindest angeschnitten.
Ja.
Gut, ob mir das jetzt noch so präsent wäre.
In den Comics stirbt ja auch seine Mutter nicht an Krebs, sondern wird von den Skrull getötet.
Mhm.
Und in den Comics wird er auch nicht als Kind von der Erde entführt, sondern wird erst Astronaut bei der NASA.
Okay.
Weil er hatte halt immer einen Drang, in die Sterne zu kommen und das, was man in der Erde als nächstes an die Sterne kommt, war halt die NASA und war dann Astronaut und ist dann irgendwie von dort in den Weltraum gesprungen.
Das war ja fast komplizierter. Also jetzt so, wenn er als Kind dahin kam, dass er dann so viel kann und sich so sehr da auskennt, macht irgendwie mehr Sinn. Aber gut.
Habt ihr die Nerd-Talk-Folge gehört, wo sie über den Film geredet haben?
Nein.
Wie fanden die denn?
Da machen sie so eine Argumentation auf, dass Marvel da sich ein gutes Feld geschaffen hat. Also
ja, haben sie auch.
Dass das Experimentier Avengers quasi von Marvel ist. Ja. Avengers ist einfach der Film, der episch sein muss und der auf dem Punkt sein muss und der...
Obwohl ich Nerd Talk bei Comicfilmen nicht so...
Und bei Guardians können sie einfach experimentieren und da haben sie auch gesagt, dass man da merkt, dass sie da viel, viel mehr Spaß drin hatten.
Ja, das merkt man wirklich.
Auf jeden Fall.
Ja.
Kurze Bitte.
Ja, Pinkelpause.
Fünf Minuten Pinkelpause, dann können wir uns gerne weiter unterhalten. Ich habe da nämlich zu den Guardians noch einige Punkte.
Ja, wie weit sind wir denn jetzt?
Wir sollen den Rest der Sendung einfach skippen.
Ja, Doktor, können wir kurz einschieben. Aber ihr habt die neue Folge noch nicht gesehen, dann könnt ihr das noch nicht richtig.
Dauert bei mir eh noch noch wesentlich länger, bis ich bei der 12 bin. Also von daher.
Ja.
Gut, dann, also kurz Pipi-Pause, dann machen wir noch mit den Guardians ein bisschen weiter.
Gut. Oh. Okay, also Aufnahme geht weiter.
Guardians, wo waren wir gerade stehen geblieben?
Du wolltest noch ein paar Punkte anbringen.
Ich wollte noch ein paar Punkte. Erster Punkt. Der Typ von diesen Forces da, von dieser Polizei, Armee oder was das ist hier von dem Planeten, gespielt von auch einem relativ bekannten Schauspieler.
Der aber nicht Chief O'Brien spielt, das habe ich
nicht. Nee, das ist nicht Chief O'Brien, das ist natürlich ein anderer.
Cast ist mir manchmal so ein bisschen aufgefallen und so ein Schmunzler gekommen. Zum Beispiel Nova Prime ist ja Glenn Close, die ja auch schon Cruella de Vil war. Und eine von den Bösewichten ist ja auch, jetzt habe ich gerade den Namen von der Schauspielerin vergessen.
Amy meinst Park. Karen Gillan.
Genau, Karen Gillan. Das war.
Die sich ja den Kopf extra rasiert hat für die.
Ja.
Und das auch wenn ich fand, dass sie bis zur Hälfte so ein bisschen undynamisch da rumstand und nicht so wirklich einen Zweck hatte. Das hat sich dann aber noch gebessert.
Ja, ich denke aber, da wird es wahrscheinlich dann auch irgendwann demnächst mehr geben. Ich meine, gut, Benicio del Toro als Sammler war natürlich auch irgendwie cool, weil ich mag den Typen sowieso generell ein bisschen. Der hat
eigentlich... Der Typ, also der Sammlertyp, der hat mich irgendwie ein bisschen an den anderen... Ich glaube, der hieß sogar auch Sammler bei Pacific Rim.
Du meinst den Charakter von wie heißt der? Hannibal Chow. Mhm. Der hieß aber nicht der Sammler. Ron Perlman hieß der Schauspieler.
Der mit den
Gold. Ja, der hieß Hannibal Chow in dem Film. Brille. Hannibal Chow hieß der im Film.
Okay.
Ah, ich meine übrigens den John C. Reilly.
Wer war das?
Kopf-Dings da. Und ich glaube, dass der auch noch eine tiefere Geschichte hat, glaube ich. Also, könnte ich mir vorstellen.
Ja, in den Comics bestimmt.
Als Figur auf jeden Fall. Collector Benicio del Toro, den mag ich eben. Zum Beispiel in Sin City oder noch in diversen anderen, oder eben auch als Regisseur. Da hat er auch ein paar sehr, sehr coole Filme gemacht.
Pacific Rim ist doch von ihm, oder?
Pacific Rim ist von Guillermo del Toro.
Ach so. Das ist nämlich sein Bruder, ne?
Das ist sein Bruder? Ja.
Ich macht Sinn. Glaube.
Frau Grünkerich?
Die sind auf jeden Fall verwandt, bin ich der Meinung.
Ja.
Sind sie noch da?
Ja. Die ist nur so still, unsere Gästin. Haben sie totgeredet.
Ich höre fasziniert zu.
Ja. Ein anderer Punkt, der mir persönlich an dem Film wirklich richtig, richtig gut gefallen hat und eigentlich so wie schon seit einer ganzen Weile nicht mehr bei vielen Filmen, der Soundtrack.
Ja.
Also das letzte Mal in
das muss Soundtrack. Unheimlich viel Geld gekostet haben.
Ja, das auf jeden Fall. Aber das letzte Mal in so einen geilen Soundtrack, also den ich wirklich so auf Anhieb so richtig cool fand, hatte ich schon lange nicht mehr. Und ich glaube, es war entweder Desperado, also hier dieses, also der erste Teil aus der Mariachi-Dings da Filmreihe, oder zweite. Also mit Antonio Banderas als einsamer Gitarrenspieler, aber der Soundtrack war halt damals richtig geil gewesen. Finde ich mit Tito and Tarantula, Dire Straits und noch ein paar anderen coolen Acts und dann ansonsten halt wirklich Quentin Tarantino-Filme, die halt prinzipiell wirklich einen richtig coolen und einen schön ausgesuchten Soundtrack haben.
Ja.
Es war wirklich so von der Titelauswahl her, ich kannte viele Lieder davon sowieso schon und so von der Titelauswahl war es halt, es hatte halt so ein bisschen so diesen Tarantino-Touch.
Ja, dieses Tarantino-Gefühl hatte ich auch.
Hatte ich jetzt nicht groß. So, aber.
Nur besser.
Ihr müsst euch alle mal Paprika anschauen, dann wisst ihr, was ein cooler Soundtrack ist. Original-Soundtrack. Also nicht jetzt irgendwie in der Nostalgie-Kiste gerührt.
Ja, das war ja auch schon fast
geschenkt. Aber den Gesamtsoundtrack von Pulp Fiction, da kommt auch wenig ran.
Ja, das ist auch schon zu oft gehört.
Oder Kill Bill, also der war ja nur...
Aber das ist jetzt alles so... Jeder Depp hat ein Pulp Fiction Poster in sein Zimmer hängen und hört sich ein Pulp Fiction Soundtrack an. Und ich sag mal, den Paprika Soundtrack, den kennt nicht jeder. Und der ist schon richtig geil.
Wobei ich sagen muss, dass selbst den Film Paprika nicht wirklich jeder kennt.
Ja, das ist eigentlich ein Verbrechen. Das sollte eigentlich
in Schulunterricht gehören. Ich den ja neulich selber erst mehr oder weniger selbstständig entdeckt habe.
Ja, das muss man ja
cool fand.
Hier Every Frame a Painting von Tony Hsu. Das ist eine YouTube oder mehr gesagt eine Vimeo-Serie. Es hat einen artistischen Anspruch. Der ist Editor, also der macht so Filmschnitt und der analysiert in seinen Serien bestimmte Aspekte oder bestimmte Regisseure nach ihren Filmschnittkünsten. Und wie hieß der Regisseur von Paprika? Satoshi Kon.
Irgendwas Japanisches.
Genau.
Wobei, gut, den Film lassen wir jetzt mal noch in seinem Fass, weil ich
den nächsten
unbedingt nochmal aufmachen müssen. Also ich fand das Element halt, also wie sie den Soundtrack in den Film eingeführt haben, sehr, sehr cool, halt mit dem Walkman.
Ja.
Das fand ich ein schönes Element irgendwo. Halt, das haben sie ja im Prinzip so von der eigentlich ersten Szene, wo der als Kind da saß, der Peter Quill, quasi als Element eingeführt und halt wirklich so richtig schön durch den ganzen Film gezogen. Das fand ich nett. Das
war ich fand's auch gut, dass sie dieses, was sie im Trailer hatten, dieses Hooked on a Feeling, gar nicht wirklich gespielt haben, sondern es nur angedeutet haben, weil sie ja gewusst haben, dass jeder, der den Trailer gesehen hat, das schon tausendmal rauf und runter gehört hat und auch dieses gleiche Gefühl hat wie Peter Quill. Das haben sie mit dem Trailer sehr gut vorbereitet. Also das haben sie gut gemacht.
Ist es nicht More Than a Feeling?
Nee, Hooked on a Feeling.
Hooked on a Feeling heißt
es. More Than a Feeling ist Boston Rock.
Stimmt. Gut, dann habe ich das
gerade. Sie haben auch immer so schön mit der Musik das Bild gebrochen. Zum Beispiel dem Hooked on a Feeling werden sie ja gerade elektrogeteasert und zusammengeschlagen.
Oder der Anfang, wo dann er tanzt durch die Ruinen. Und dann kommt dieser riesige Guardians of the Galaxy Title Screen und er tanzt zu unten. Das fand ich ein so schönes Bild.
Also das war eigentlich, oder beziehungsweise so ungefähr die Szene war eigentlich das, wo mich der Film schon hatte.
Also wenn dieser Film.
Das Rattenmikrofon.
Das Ratten, ja.
Nein, das war die erste Szene, wo ich dachte, ach komm.
Das ist, Gewalt gegen Tiere, da tritt man auf gewisse
Füße. Ich hab aber echt lachen müssen, weil das war halt einfach von der Idee her einfach so.
Oder wo er von diesem Abgrund kommt und dann einfach so, okay, fliege ich halt mit meinen Raketenschuhen drüber.
Ja, genau. Ja. Nee, also mit dem Rattenmikrofon, wo er sich halt diese Ratte greift und reinsingt, das
Ich meine, Chris Pratt, der ist gerade, der hat irgendwie gerade seine Karriere gekickstartet. Also schon, wenn man ihn schon aus Parks and Recreation kennt, der spielt einfach die gleiche Rolle.
Okay, da kenne ich ihn nicht her, weil ich
den nicht sehe. Und danach direkt die Szene, ja, who are you? Star-Lord.
Nee, who are you? Peter Quill. I don't know Peter Quill. Wait, you know, maybe by another name. Star-Lord.
Ah, die gucken so an, so,
hä? Was? Come on, Star-Lord, man.
Legendary Outlaw. Ja, und dann einfach wegfliegt.
Der Big McIntosh oder der Eric, der hat mich ja noch nach einem Urteil gefragt, weil ich den ja, glaube ich, so ziemlich als einziger dann in der deutschen Synchro gesehen habe, oder?
Ja. Müsste sein.
Frau Kariert?
Bitte?
Du hast ihn in OV oder?
Ich habe ihn in OV gesehen, ja, OV okay. Und 3D.
Ich habe ihn in 3D gesehen. Da habe ich dann auch noch mal ein, zwei Worte dazu, aber das ist noch mal was anderes. Ich habe ihn in der deutschen Synchro gesehen. Und muss sagen, also mich hat's jetzt nicht wirklich gestört. Also die war nicht schlecht.
Nee, ich fand die auch gut. Also die Ausschnitte, die ich gesehen habe von der deutsche Trailer, die fand ich eigentlich auch erschreckend gut.
Das Einzige, was mich ein kleines bisschen gestört hat, weil ich ja mir im Vorfeld schon mal ein bisschen doch Groot angesehen habe und ich weiß, wie Vin Diesel als Stimme klingt.
Obwohl er ja auch andere Sprachen synchronisiert hat, außer Deutsch halt. Deutsch nicht,
ja. Und mir fehlt halt dann schon ein bisschen das tiefe. Also, ja, das ist in der deutschen Synchro nicht ganz so gut, aber ansonsten wirklich die Synchronstimmen sind wirklich gut. Synchronisation passt meiner Ansicht nach auch. Also es wäre mir nicht eine Minute im ganzen Film wirklich störend aufgefallen, dass der Film halt jetzt synchronisiert ist.
Also ich hab mal ein Interview mit der deutschen Synchronstimme von Rocket Raccoon gehört.
Der ist super, der ist toll.
Ist toll. Der hat richtig so eine dreckige Stimme. Das passt total für Rocket Raccoon. Also
ja, der Schauspieler ist auch super. Ich habe mich total gefreut, als ich das gehört habe, dass der das
war. Faryadim
heißt. Ja, genau.
Ja, der hat so eine richtig tolle, auch wir sind ja hier, wir haben ja eine Tradition von Synchronsprechern, die wir plagen. Wir hatten ja schon Daniel Axt mal erwähnt. Der Synchronsprecher von Hiccup. Ja, also Synchronsprecher sind nicht so schlimm, wie man allgemein glaubt.
Nein, überhaupt nicht.
Also, wie gesagt, ich fand die Synchro jetzt auch
wirklich hast du, gut. Hast du mittlerweile Dragons mal geguckt?
Dragons?
Nein. Ja. Drachenzähmen leicht gemacht?
Achso, nein, immer noch nicht. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich das Poster für Teil 2 sehe, dass ich immer noch weder das eine noch das andere gesehen habe.
Guck den mal, der ist schön.
Hm, ja, also ich habe eins gesehen. Ja. Also eins fand ich auch schon sehr, sehr schön.
Ah. What? Das war der Fail-Sound, weil du noch nicht. Das dauert immer ein bisschen, bis ich hier meine Sachen aufgefahren habe.
Also dein Soundboard ist nicht besser als Holgis.
Ja, meins funktioniert wenigstens.
Stimmt.
Ich wollte gar nicht wissen, durch wie viele Kanäle das hier läuft. Das geht von meinem iPad auf den Air-Server, auf meinen Mac, auf Reaper und dann geht's erst in Skype.
Wie sagt der Herr Martinsen so schön, das muss alles in Hardware.
Ja, ich hab das hier mehr oder weniger alles in Hardware.
Nee, eben nicht, weil du das ganze Gekrösel, das ganze Routing-Gekrösel trotzdem immer in Software machst und das ist genau der Schwachpunkt. Und,
ja, dann kann der Martins mir ja 19 Zoll Rack schicken.
Ich will das auch alles in Hardware. Also, Herr Martins, wenn du da noch ein bisschen Geld über hast, dann nehme ich auch noch eins. Ich fand die Guardians bloß schön, die wieder mal so eine Rolle zu sehen.
Ja?
Um nochmal auf die Guardians zurückzukommen. Nee. Also, ich fand, also, mich hat der Film wirklich richtig geflasht. Ich fand ihn geil. Ich will davon auf jeden Fall mehr sehen.
Ich wusste ja, dass dieser Film cool wird und ich musste mich ja wirklich mental darauf vorbereiten, so, okay, dieser Film kann richtig scheiße werden. Das kann sowas wie Superman, Man of Steel werden.
Also, dass du dich selber nicht zu sehr hypst.
Genau, und dann so, okay, jetzt Puls runterfahren.
Das ist mir komplett passiert, ich habe mich viel zu hoch gehypt.
Ja. Echt?
Ja.
Wobei ich sagen muss, also gut, ich habe ja dann so in den nächsten Jahren dann wieder so ein paar Filme, also genau genommen 3, wo ich mich da echt runterfahren muss und wo ich echt nicht zu viel
hype. Star Wars Episode 7, ich glaube, der überhypteste Film überhaupt, der kann nur schlecht werden. Auch wenn er gut ist, ist er wirklich schlecht.
Wir werden A sehen und B hat das Ganze ja schon einen massiven Dämpfer durch die Episode 1 bis 3 gekriegt, weil ich
war ja, aber
nicht gut.
Immer eher mit eurem Rumgeningel. Die hatten auch gute Sachen.
Ja, nee, ich meine, ja, auch wenn der Film der beste Film aller Zeiten wird, so wie der gehypt wird, kann er nur schlecht werden.
Ja, das
von der Erwartung her.
Das ist auch echt gefährlich mit den Erwartungen. Also Guardians, die Trailer waren grandios und die Figuren sind toll und da habe ich so viel Gutes drüber gelesen. Und Marco hat nur gehypt.
Ja, Marco, wollte der nicht nach England fliegen, deswegen?
Ja, ich war die Einzige, die gesagt hat, sie kommt mit, aber irgendwie hat sich das nicht ergeben.
Oh.
Wir hätten das beinahe getan. Na gut, es wäre ein unheimlich teurer Kinobesuch geworden.
Aber es hätte sich gelohnt. Ich glaube, ich bin mit meinem Zugticket nach Stuttgart feigen nicht günstiger weggekommen.
Aber Angebot, du würdest noch was zum 3D sagen.
Ja, da bin ich ja prinzipiell so berufsbedingt ein bisschen vorbelastet, beziehungsweise hab da halt auch so ein bisschen Auge drauf. Der 3D-Effekt war mir teilweise ein bisschen zu grob schlechtig, finde ich. Also
plakativ?
Nicht zu plakativ, aber das war halt teilweise einfach, also die 3D-Elemente haben einfach für meinen Geschmack ein bisschen zu oft die Leinwand durchbrochen. Das heißt, dass die Dinger halt direkt auf dich zukommen und eigentlich irgendwo weiterfliegen müssten, wo dann aber einfach die Leinwand zu Ende ist.
Echt? Oh wow, das dachte ich bei dem Film, ist mir 3D, das war so flüssig es war, und so, ich habe gar nicht mehr mitbekommen, dass es 3D war.
Was relativ geschickt gemacht war, ist, dass die in den ersten paar Szenen, wo das sich halt auch mit dem, also wo der 3D-Effekt quasi als Effekt erstmal kurz etabliert wird, da richtig rausgehauen haben, also die haben dann so richtig auf die Kacke gehauen damit und deswegen ist der restliche Film dann ein Stück zurückgegangen. Also gerade so die erste Szene, wo zum Beispiel der Peter Quill noch als Kind in dem Krankenhaus drin sitzt, da hauen die schon mal richtig raus. Also da haben sie schon mal richtig auf die Glocke und von wegen, früher gab's halt mal so dieses ungeschriebene Gesetz, wenn du 3D machst, solltest du so wenig wie möglich mit Depth of Field, also mit tiefen Schärfe, tiefen Unschärfe spielen. Schief und dann haben sie richtig rausgeklatscht. Dann haben sie eben diese Etablierungsszene auf diesem Planeten, wo der Peter Quill dann halt diesen Orb da sammelt. Und haben sie auch noch mal so richtig reingeklatscht und haben das dann ein Stück weit zurückgenommen.
Das ist mir bei dem Film aber auch aufgefallen. Also wenn ich was in 3D gucke und in Filmen sind ja immer so Unschärfebereiche drin. Durch Tiefenschärfe und so. Und das hat mich regelmäßig fertig gemacht, weil meine Augen irgendwie auf das Unscharfe fokussieren wollten, aber es ging halt nicht.
Das ging halt nicht. Und dann fängst du an zu schielen, weil du denkst, okay, meine Augen gucken halt, also so unbewusst, ich gucke gerade nicht richtig und versuche dann drauf zu, also mein Fokus drauf zu lenken, und das funktioniert halt nicht. Und die haben, also das fand ich auf der anderen Seite, auch wenn es teilweise eben, wie gesagt, die Leinwand verlassen, teilweise ein bisschen da gewesen ist, auf der anderen Seite halt wirklich geschickt gemacht, weil die haben direkt am Anfang von dem Film erstmal so eine Art Übersensibilisierung gemacht, haben erstmal richtig drauf geklatscht und dann das Ganze ein Stück weit zurückgefahren, was ich wieder doch relativ geschickt fand, weil die haben da schon richtig aus dem Vollen geschöpft in dem Film.
Ich muss ja noch einen Kritikpunkt einbringen. Mhm. Die Szene, wo Gamora im Weltraum treibt und Star-Lord sie dann rettet und er einfach dann die Luft anhält und dann rausgeht. Und ich denke mir so, dass es nicht wie Weltraum funktioniert.
Nee,
auch wenn du halb Spartaner bist, das ist falsch.
Das hat's ja vorher schon gegeben, wo die von dem Gefängnis abgehauen sind und wo der sein Walkman noch gerettet hat, weil da ist er ja auch mal kurzzeitig durchs All geschwebt und wo ich mir dann so gedacht habe, Junge, du wärst jetzt geplatzt.
Ja, und der Walkman auch.
Ja, und auf Rohren und überhaupt, also.
Also da war der.
Trotz deines Helmes.
Da war der Freistädter pinkeln, als die Szene gedreht wurde.
Ah, das gibt's aber viel. Hat das nicht auch mal Douglas Adams so gemacht, von wegen 3 Sekunden, bis man stirbt? Oder so?
Ja, also es gibt zum Beispiel einen Film.
Zumindest sind sie konsequent mit ihrer Erklärung, weil sie sagen ja auch bei Gamora, das dauert jetzt 3-4 Minuten und dann ist alles vorbei.
Ja, okay, also innerhalb des Films ist es schlüssig, aber wenn man überlegt, dass es immer noch das gleiche Universum ist, in dem wir auch leben und nicht irgendwie Asgard.
Nein, um die Erde rum haben die das so gemacht, dass man schneller stirbt, damit die Leute von der Erde nicht rauskommen.
Okay, genau. Gut.
Dann einfach weglaufen.
Das ist jetzt Kanon.
Wobei, auf der anderen Seite muss man ja echt sagen, wollen wir wirklich bei einer Comic-Verfilmung anfangen mit, das ist realistisch und das nicht. Die haben einen sprechenden Baum und einen sprechenden Waschbären.
Machen wir das schön, wenn es das gäbe.
Ja.
Ja. Na gut, ist ja auch,
tanzenden Baby-Groot hätte ich gern.
Ja. So als animatronische Puppe.
So viel auf dem Schreibtisch hätte ich auch gern.
Ja, es gibt
dann mit Sonnenenergie, ne? Immer wenn die Sonne scheint, dann tanzt er.
Kannst ja von, kannst auch wenigstens eine Figur kaufen von Funko. Mhm. Als, wird bald erscheinen.
Ja.
Die wird wahrscheinlich unter jedem Weihnachtsbaum liegen.
Ja, wenn wir diesmal was machen, was wir sonst nicht machen.
Was?
Das kann dem Ganzen noch Punkte geben?
Nee.
Und wenn dann 12 von 10?
Ich glaube schon, dass
7 von 10 Punkten.
Wenn 12, dann 12 von 10 finde ich schön.
80% Wertung.
Weiß ich nicht, sollten wir wirklich Punkte geben? Also ich glaube, wir laufen alle ziemlich zusammen, wenn wir sagen, wir fanden den Film alle cool, oder?
Ja. Also, sag mal so, Fans greifen zu, der Rest spielt Probe.
Nee, nicht mal das. Also, wie gesagt, ich bin an das Thema Guardians halt relativ unbedarft rangegangen. Ich kannte die Comics vorher nicht und ich fand ihn cool, gut. Ich bin, ja, Comic-Verfilmung schon aufgeschlossen.
Das ist ein Film für alle. Auch für Leute, die von den bisherigen Heldenfilmen, wie die gemacht sind, vielleicht ein bisschen
übersättigt. Aber es ist halt so, jetzt beginnt Marvel für Fortgeschrittene.
Ich finde halt, also es war halt wirklich wieder mal so ein Film, wo ich mich mehr oder weniger schon wirklich aufs Sequel drauf freue. Also ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich will wissen,
Guardians of the Galaxy 2 soll ja auch Hulk auftauchen. Das wird dann so eine Planet Hulk-Geschichte.
Jetzt einmal wegfahren, falls Marco zuhört, mit dem Hulk konnte ich noch nie was anfangen.
Was?
Der hat manchmal coole Story-Arcs, aber das ist so eine Figur, bei dem manchmal braucht man ja einfach so Anknüpfungspunkte, was die Persönlichkeit angeht oder so. Und der Hulk ist einfach am weitesten weg.
Hallo Schirr, vor der Hulk würde da Leben hatte. Der Hulk also gegen Thanos. Oh.
Ja.
Also ich weiß nicht, ich persönlich würde wirklich lieber sehen, wie sich das Universum, gut, das ist ja eigentlich selber Universum, haben wir ja heute gelernt, aber ich würde gerne sehen, wie sich wirklich die Story selber, ohne von außen jetzt einen Hulk zu kriegen oder was weiß ich, ein Thor oder also die ganzen anderen Figuren
aus. Nee, Thor ist langweilig.
Ich will halt sehen, wie sich irgendwie die Geschichte um jetzt Thanos und so alles weiter entwickeln würde, wenn es das andere Zeug nicht gäbe. Also weil das wäre für mich schon wieder so zu sehr mit dem Hammer so, ja, wir sind ja trotzdem Marvel und wir haben halt unsere Haupthelden und patsch schon wieder rein. Weil das war ja gerade das, was mir da an dem Film so richtig gut gefallen hat, dass es eben nicht so ausgelutschtes Franchise ist.
Ja. Ja. Freue mich schon,
wenn der weibliche Tor. Sogar der Effekt relativ gut, dass ich von dem Trailer etwas. Ich war davor euphorisiert, hab dann den Trailer gesehen und hab gedacht, okay, vielleicht doch nicht so super awesome, total alberner Kram vielleicht. Und
also ich sag mal,
dann vom Film wieder total geflasht.
Beim Trailer war es so, hey, die haben einen sprechenden Waschbären, ihr habt mich.
Ja. Und das Batmobil hat jetzt Maschinengewehre und ja, also. Was? Ja, das Batmobil hat zwei Maschinengewehre jetzt vorne dran.
Mhm. Ja, stimmt. Ja, aber ich würde sagen, können wir dann hier.
Ich war einfach so satt von diesen überdunkelten, überdüsterten Superheldenfilmen, wie zum Beispiel auch die Batman-Trilogie.
Ja.
Das
viel zu ernst.
Hat auch was. Also ich bin keiner, der dieses Grim and Gritty Batman ablehnt. Also ich wäre der Letzte, der was gegen Batman hätte, aber ihr habt recht. Also es sind zwei Sachen, die beide ihre Berechtigung haben. Okay. Aber man müsste DC mal irgendwie so hier Pinkie Pie Style.
Es ist ja ein Punkt, der mir gerade bei den Watchmen so gut gefallen hat.
Dass es ernst ist.
Die waren aber auch nicht so ernst. Nee.
Ja, gut, die waren jetzt anders. Also die waren ja teilweise sogar noch überschrieben und überspitzt, wie jetzt zum Beispiel
Marvel. Aber Watchmen, den kann man auch nicht vergleichen. Das ist einfach die Dekonstruktion des ganzen Genres.
Ja. Stimmt schon. Ja, dadurch, dass du halt eben das absolut übergroße mit diesem Dr. Manhattan da oben drüber hast. Und ich kriege einen Dr. Manhattan-Pimmel. Das will ich jetzt noch mal in einem Podcast erwähnen. Den werde ich mir dann nächste Woche bei der Delange abholen.
Sehr schön.
Egal. Also Urteil ist, denke ich, generell Anguckbefehl eigentlich, oder? Ja. Bei den Guardians.
Lesebefehl.
Oder vielleicht noch besser Lesebefehl. Ja. Man müsste halt mal Zeit haben, Comics zu lesen.
Ja. Ich finde es ja schön, wenn es Leute anfangen würden, Comics zu lesen. Also so richtig.
Aber zumindest Anguckbefehl. Ja, auf jeden Fall
Anguckbefehl. Am besten im Kino in 3D auf großer Leinwand, weil da kommt das am besten.
Ja. Und dann vielleicht noch, also solange man die Chance noch hat, halt im Kino das zu sehen und dann vielleicht sogar im Original.
Auf dem iPod Touch in 360p, da wirkt am besten.
Hm. Ja, unbedingt. Ja, in UV ist es natürlich noch cooler, weil sonst hat man jetzt I am Groot einspielen, hat man das halt nicht.
Ja. Ach so.
Das kannst du ja.
Ich hab hier.
Du hättest es jetzt einfach weitermachen können, du hättest das noch reingeschnitten und alles wäre gut gewesen. Nein, wir unterhalten uns drüber.
Ja, yes, Groot.
Ja, yes, Groot. Oh,
ja, so Groot.
Wie?
Ja, soy Groot.
Soy Groot.
I am Groot.
Ja, also jetzt haben wir jetzt genug Groot für alle.
Genug gegrootet,
ja. Nee, sollen auch wieder mehr Comicbuchläden aufmachen. Also wir haben hier in Tübingen keinen Comicbuchladen.
Was, nicht einen?
Wir haben so mehr so ein Dungeon and Dragons Laden.
Was auch cool ist.
Ja, aber der hat nicht so, wo du hingehst und dann dir jede Woche dein oder jeden Monat dein Heftchen abholst. Sondern das ist auch so, der bestellt das dann auch irgendwie bei Amazon oder so.
Solche Geschichten gibt es in Tübingen bestimmt auch, aber
kann ich jetzt einen ganz harten Schnitt anbringen?
Nein. Ich möchte nur ganz weiche Schnitte.
Ich muss vorher noch ganz kurz sagen, die Heftchen sind doch tot, oder? Lest eure Comics auf dem Tablet, es gibt nichts Schöneres.
Ja, aber es ist
toll aus.
Ist nicht das Wahre.
ich muss was in der Hand
haben. Und diese Puristen.
Ich lese ja auch meine Sachen viel auf dem Tablet, aber ich will auch mal sowas fürs Regal, aber dann hole ich mir.
Ja, aber dann holt man ja eher die Sammelbände und nicht
Ja, wenn ihr da trinkt, bestimmt auch noch Wein aus Flaschen mit Korken.
Ich male meinen Kaffee selber.
Mache ich auch. Ich muss aber sagen, also ich merke, es stellt das jetzt gerade wieder fest, dass ich jetzt in letzter Zeit doch wieder mal häufiger irgendwelche Programmierbücher in der Hand habe und die als PDF, als EPUB und als gedruckte Version habe. Mhm. Und ich muss sagen, fürs Lernen nehme ich trotzdem eher dann doch wieder Totholz.
Ja.
Da kann man
ich tendiere auch wieder dazu, mir Texte für die Uni auszudrucken. Mhm. Weil ich war am Anfang meiner Studierzeit so der Meinung, ich mache das jetzt papierlos, alles auf iPad. Und ich so, das ist nicht das Wahre. Also so Texte markieren und so, dass die Technik einfach noch nicht so weit. Mhm. Ich hätte gerne so ein E-Ink-Display, wo ich dann so reinkritzeln kann oder so, aber das geht einfach noch nicht.
Doch schon, aber.
Ja, es ist halt, ja, also, es ist nicht das Wahre.
Also wir haben es probiert bei uns im Unternehmen, das alles papierlos und generell alles auf digital zu machen. Und wir sind gnadenlos dran gescheitert. Wir haben jetzt mittlerweile wieder ein riesengroßes Whiteboard bei uns im Büro hängen, wo halt einfach mal Leute rangehen können und anfangen können, Zeug drauf zu scribbeln oder.
Das hat ja auch Castle erkannt, dass das analog nicht immer schlimm ist. Castle ist eine der wenigen Serien, die nicht irgendwie fancy Beamer haben, sondern noch wirklich mit Magneten und Whiteboard. Das wird ja auch der Serie mal angestrichen, dass sie das gut machen. Mit sehr, sehr Low-Tech arbeiten.
Ja, ist ja auch realistisch. Halt. Und wir machen halt teilweise wirklich echt noch Sachen in Papier, weil es halt einfach mal doch immer noch wesentlich effektiver ist, als das digital zu machen.
Also was ich ganz schlimm finde, bei mir in der Lokalredaktion, wo ich gerade mein Praktikum mache, da wird jede E-Mail ausgedruckt.
Das ist dann
auch schon. Das ist nämlich, da wird auch jeder Text zum Korrigieren ausgedruckt. Also fürs Korrektorat muss jeder Text ausgedruckt werden.
Wobei das stehe ich fast wieder ein bisschen.
Ja. Aber es ist halt Print, also die müssen ja noch sich irgendwie digitieren. Ich hatte heute eine Sonntagszeitung wieder in der Hand. Die haben sie auf dem Bahnhof verschenkt.
Christopher, das ist noch schlimmer. Die drucken das Zeug, was dann geschrieben wird, aus.
Drucken das aus und dann bringen das Leute dir in die Wohnung.
Nach Hause, in die Wohnung oder an die Wohnung und
ans Bett.
Print das, was du machst, Christopher, ist ja Journalismus.
Ja.
Und was ich eigentlich noch kurz als Thema anbringen wollte, was aber.
Ja, ich wollte es eigentlich jetzt totschweigen.
Ist ein Game-Journalismus-Thema.
In was?
Da bin ich gerade am Überlegen, wie wir da verfahren. Weil ich
ja, also eigentlich würde ich das gerne noch abhandeln. Weil wir haben jetzt ja unsere Haus- und Hof-Feministin.
Ja, da würde ich halt
jedenfalls meine Haus- und Hof-Meinung hören. Ja, weil ich würde das nicht in einer Männerrunde abhandeln, dieses Thema.
Ist das nur ein reines Games-Journalismus-Thema?
Ja.
Nee, ist es nicht.
Doch. Also Anita Sarkeesian und Gamersgate ist Games-Journalismus.
Nee. Ist es schon lange nicht mehr. Es ist nämlich in dem Moment nicht mehr, wo sich dann irgendwelche Deppen dazu berufen gefühlt haben, das als Privatkrieg zu führen.
Dieses ganze Gamersgate geht ja darum, dass die Leute, die dieses Gamersgate befeuern, von sich ja behaupten, ihnen geht es gar nicht um Sexismus oder um Anita Sarkeesian, sondern dass dieser ganze Games-Journalismus korrupt ist. Und das ist eigentlich, die haben ja einen validen Punkt, weil das stimmt. Also sie haben das richtige Thema, aber sie gehen es falsch an. Mhm. Also heiligen ihre Mittel mit dem Zweck. Weil es gibt natürlich Diskussionen, dass der Games-Journalismus zu nah in der Industrie ist. Und ja, dass zum Beispiel Kotaku jetzt den ihren Mitarbeitern verboten hat, Patreon- oder Kickstarter-Projekte von Spielen zu unterstützen.
Christopher?
Ja?
Wollen wir das als Teaser vielleicht kurz mal so stehen lassen und dann in der nächsten Folge
noch? Ja, ich habe doch gerade gesagt, ich würde jetzt gerne noch unsere Haus- und Hof-Feministin dazu hören. Damit wir uns aber nicht vorgeworfen werden kann, Männer reden über Frauenthemen. Also
wir können uns das natürlich an der Stelle jetzt total einfach machen. Und die Frau Grünkariert einfach nochmal für die nächste Sendung einladen.
Oh Gott.
Dann einfach dann das Thema, weil also ich denke, es würde, wenn ich jetzt anfangen würde, über das Thema zu sprechen, mindestens noch eine halbe Stunde brauchen, nur wenn ich spreche.
Also, ja, das wird zu viel jetzt für die Sendung. Wir können noch mal eine Sondersendung produzieren oder nächste Sendung noch mal drüber reden.
Also ich würde auch gar nicht zu viel darüber reden, weil da gibt's andere Leute, die sich damit weitaus besser auseinandergesetzt haben.
Ja, also ich habe mich da schon relativ aktiv und mit raus auseinandergesetzt.
Ja, aber so Leute wie zum Beispiel der Video Games Tourism.
Ja.
Der halt extrem viel damit getan hat oder auch dieses, also da gibt's andere Leute, die ja viel bessere Meinung zu hätten als ich jetzt.
Eine bessere Expertise.
Ja. Ich finde auch, man kann da langsam nicht mehr differenzieren. Also Gamergate zum Beispiel, als es jetzt diese letzte Welle kam, habe ich mich schon bewusst davon ferngehalten. Ja. Weil, also sowieso hab ich nur einen begrenzten Vorrat an Energie, mich mit diesem Scheiß zu beschäftigen, also mit diesen Aussagen auch einfach auseinanderzusetzen, weil das echt erschöpfend ist. Und gerade was Anita Sarkeesian angeht, was die abkriegt, reichen mir 5 Minuten.
Das Problem ist, ich musste mich ja auch mit meinem Freundeskreis da wirklich lange Gefechte führen. Echt? Also ich hab ja dann dieses Video auf Facebook geteilt und gleich kam ein Kumpel von mir, den ich eigentlich nicht für dumm schätze, hat gesagt, ja, aber die ist ja gar keine richtige Gamerin.
Abla, egal.
Die klaut ihre Videos von Let's Playern und hat mir dann so ein einstündiges Video, also ich weiß nicht, Anita Sarkeesian geht da 20 Minuten, da gibt's Leute, die eine Stunde lang drüber reden, was für ein schlechter Mensch doch Anita Sarkeesian sei.
Und trotzdem muss man sagen, die hat da...
Stopp. Können wir noch mal kurz vielleicht innehalten und kurz erklären, wer Anita Sarkeesian ist und was sie da so macht?
Der Teufel in Person.
Ich stehe da ja drin und soll das erklären. Also Anita Sarkeesian ist eine Feministin, die eine Videoreihe gemacht hat im Endeffekt. Also nennt sich Femme Frequency.
Nee, das ist nicht ihre Videoreihe.
Nicht?
Die Videoreihe heißt Tropes versus Women in Videogames.
Okay, Entschuldigung, dann hat sie das wahrscheinlich bloß im Rahmen
von... Also ihre Firma oder Produktionsgesellschaft oder was es ist.
Vor allem ist sie in erster Linie doch auch Medien- oder Kulturwissenschaftlerin irgendwie so.
Das wird ja auch, also sie hat irgendwann mal ganz vor 2 Jahren mal gesagt, sie sei keine Gamerin. Das war noch bevor sie diese Reihe gemacht hat. Also ich glaube, inzwischen hat sie einige Spiele gerade in Bezug darauf gespielt. Mhm. Das ist ja das Problem.
Das Ding ist ja durch ein Crowdfunding entstanden, oder?
Ja, das ist ja was sie auch noch vorgeworfen. Sie wird ja alles vorgeworfen.
Genau, es wird ihr vorgeworfen, hey, du hast ein Crowdfunding-Projekt gemacht und ich meine, da gab es ja nur wirklich in den letzten Jahren genügend. in alle Richtungen, wo das Ding dann
doch. Es wird ja auch zum Beispiel vorgeworfen, dass sie das Geld alles eingesteckt hat und viel zu
genau,
über Sendung gemacht.
Genau, und hat dann bloß Mist gemacht, hat sich dann über Feminismus unterhalten und
mein Gott, das war aber Prämisse und das denkt man, weiß man bei Kickstarter-Projekten immer. Also.
Natürlich. Also wo das bei mir so in der Wahrnehmung erst aufgeschlagen ist, war dann, wo Tim Schäffer da so quasi mal einen kurzen Satz drüber geschrieben hat. Und wo dann so direkt der nächste Shitstorm losgebrochen ist, so von wegen, ja, Tim Schäffer, du Arschloch, und wir unterstützen deine Spiele nie wieder, wir haben dich bei Crowdfunding unterstützt. Und
dann halt wurde ihm ja vorgeworfen, er hat sein Spiel gekickstarten lassen und dann nur die erste Episode, da hast du viel Geld eingenommen und dann machst du nur eine Episode von dem Spiel, das kann doch gar nicht sein. Und dann hat er aufgeschlüsselt so, dass du fragst, hier sind meine Kosten. Und dann hat er aufgeschlüsselt, das kostet das und das und so viel, und dann war das Geld auf einmal weg.
Ja, und sogar mehr als
das. Ja. Genau,
das war dann so, dass dann im Endeffekt noch irgendwie $300,000, was jetzt okay Pappenstiel ist, noch mehr weg war als das. Ja. Davon aber mal abgesehen, was mich an der ganzen Geschichte wirklich am meisten schockiert hat, ist die Art und Weise, wie da teilweise, also das ist keine Diskussion mehr, aber die Art und Weise, wie Menschen da mit anderen, also dass zum Beispiel diese Anita Sarkeesian wirklich ihr Haus und ihre Familie verlassen musste, weil die massive Drohung und in was für eine Art und Weise die teilweise
betrug. Ja, wie
für Vorstellung.
YouTube-Videos.
Hat mich völlig schockiert, so von wegen, also ich habe mir das Zeug durchgelesen und habe dann bloß noch so, also ich möchte das gar nicht wiedergeben, weil mir das dermaßen zuwider ist.
Vor allem diese Logik, es gibt keinen Sexismus in Videospielen, deswegen bedrohen wir dich, dich zu vergewaltigen.
Und deine Familie zu töten. Und die dann
aber die merken das gar nicht. Dass da so eine Angst, also dass da so eine Angst hintersteckt, dass die eigene Identität zerbricht, dass man Leute mit Tod und Verderben bedroht.
Und auf der anderen Seite muss man ja wirklich sagen, okay Leute, dann lasst uns halt mal in Ruhe und ordentlich drüber diskutieren, ob es da vielleicht ein Problem gibt oder ob es da vielleicht
auch nicht
oder ob es da vielleicht irgendwie eine andere Herangehensweise gibt, wie man das vielleicht auch machen könnte oder Herrgott, und haben die Typen echt, also davon abgesehen, dass ich die so einschätze, ist ja dann keine Ahnung, irgendwie 14, 15 Jahre alt sind und wie es kommt, neulich so schön in so einem Cast, ja, ich weiß, du kriegst jetzt gerade da so Haare an Stellen, wo vorher noch keine waren und
da muss ich mich mal noch kurz beschweren, irgendwie so ein bisschen, weil sie haben das ja hier im letzten Superlevel in die Fresse besprochen. Und da habe ich gedacht, da bringen sie mal richtig viel Fettkontext und reden da mal richtig
lang
drüber.
Du musst,
und da ist es mir dann doch wieder zu kurz gekommen irgendwie.
Du musst Videogames Tourism lesen, der hat einige sehr gute Artikel drüber veröffentlicht.
Also ich habe über das Thema, also muss ich sagen, so aus meiner mehr oder weniger größeren Wahrnehmungsblase eigentlich fast nur gute Artikel drüber gelesen, also im Großen und Ganzen gute Artikel. Ich meine,
außer auf Heise halt.
Ja, genau. Also jetzt wirst du da natürlich richtig gute Artikel.
Nee, der hat so von wegen, in Spielen gibt es Sexismus und das ist auch gut so.
Okay,
nee, das ist. Er hat so von wegen, ja, das ist doch Eskapismus und da darf man sich doch ausleben. Und
ja, dann hinterfrag mal deine.
Das ist halt genauso wie weiße Menschen sagen, Rassismus ist doch kein Problem.
Ja. Genau, das ist genau das. Oder im Prinzip Männer sagen, das ist eigentlich kein Problem.
Ja, das ist. Deswegen möchte ich das Thema auch nicht besprechen, wenn wir nur hier Männerrunde haben.
Mhm. Obwohl ich mich auch schon bei dem Gedanken erwischt habe, dass Videospiele spiegeln ja auch die Gesellschaft wider.
Ja, das
oder bilden Fall. Die Gesellschaft ab.
Klar, sonst gäbe es das Problem nicht. Ne?
Und in der Gesellschaft findet ja auch zum Beispiel Rape und sowas findet ja statt.
Ja, klar.
Und deswegen ist es auch durchaus berechtigt, dass sowas mal in Spielen thematisiert und dargestellt
wird. Ja, aber da wird es ja nicht thematisiert als Problem. Es wird ja nicht problematisiert.
Genau, es wird halt nur thematisiert.
Ja. Spiele sind ja auch, die können ja auch eine Vorbildfunktion haben. Mhm. Und, also Anita Sarkeesian hat ja ihre Serie nicht Videogames versus Women genannt, sondern Tropes versus Women. Also hier geht es ja darum, was für Tropes in diesen Spielen aufgegriffen werden, die ja nicht nur dort vorkommen, sondern sie hat jetzt halt gesagt, okay, Videospiele sind eine der wichtigsten Medien unserer Zeit, deswegen hänge ich mich jetzt daran auf.
Mhm. Was ja auch richtig ist. Also, ja, also zum Beispiel, was mich gestört hat, gut, ich habe selber nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Also Watch Dogs zum Beispiel, diese Handlungen von wegen, also
ja, Watch Dogs ist es eh so
ja,
Failed State.
Overhyped und sowieso. Aber gut, ja, diese Darstellung Frauen als Opfer, ja.
Kann man ja machen. Die Frage ist, wie geht man damit um? Wie kommentiert das Spiel diese Situation?
Ich find's halt,
gibt es auch Gegenbeispiele?
Ich finde halt diese Argumentation dann immer lustig. So, du hast dann eben, es steht dieses, wie nannte sie das? Das Damsel in Distress. Und dann hast du halt immer einen, der sich hinstellt und so, ja, aber Lara Croft.
Ja.
Toll. Aber selbst Lara Croft hat ganz oft irgendwie war nicht aktiv in ihrer eigenen Geschichte.
Und dann jetzt wo dieses Bioshock-Ding kam mit diesen sexualisierten Leichen, was ich schon sehr krude fand, dann kam aber Elizabeth in Bioshock Infinite. Ich so, ja, aber die ist auch nur Nebencharakter. Die hat am ein DLC mal die Hauptrolle übernommen.
Lass mich mal ganz kurz ausreden.
Entschuldigung.
Gerade Lara Croft im letzten Teil, ne, im letzten Tomb Raider Teil, ist dann nämlich ganz, 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 ganz fies eben Damsel in Distress, obwohl sie die Hauptfigur sogar war. Ja. Da gibt's nämlich diese doch ziemlich hässliche, ich weiß nicht, ist eine angedeutete Vergewaltigung. Ja,
Vergewaltigung. Nein, sie versuchte definitiv
eine Vergewaltigung. Ja, das ist schon eine Vergewaltigungsszene, die halt zwar jetzt nicht komplett bildhaft gezeigt, aber sie ist halt vorhanden und du hast halt Kopfkino und du weißt ganz genau, was davor geht. Das war übrigens der Punkt, wo ich bei Sucker Punch jetzt ausgeschalten hatte. Das waren schon die ersten paar Minuten, wo nämlich eben genau das passiert ist, wo ich ja gesagt habe, nee, das brauche ich jetzt nicht. Das muss ich mir nicht geben.
Das sind immer dazu fällt mir die zwei großen Missverständnisse. Einmal, es geht bei dieser ganzen Diskussion, bei Spielen, bei Filmen, es geht ja nicht darum, dass es weibliche Hauptfiguren gibt. Das wäre mal schön, aber das ist ja ein kleinster Teil des Ganzen. Ja. Es gibt ja weibliche Hauptfiguren, aber die sind dann halt in irgendwelchen lustigen Comedies, wo Frauen Handtaschen kaufen. Und es fehlt einfach die Diversität. Und der andere Teil ist halt, dass Sexismus irgendwie was mit Sex zu tun hat. Auch. Mhm. Aber darum geht's ja gar nicht. Es gibt total sexistische Filme, wo nicht einmal Sex das Thema ist.
Mhm. Wo das halt immer bloß so an einer gewissen Stelle halt impliziert wird oder was auch immer.
Ja, wo es einfach um die Frauen- und Männerrollen geht. Ne?
Oder genau, wo halt einfach Stereotypen plump bedient werden im Endeffekt.
Ja.
Und wir wissen alle noch, wie Lara Croft in den ersten paar Teilen aussah.
Also Feminismus fände ich echt ein interessantes Thema, das wir nochmal als extra Sendung aufmachen könnten.
Da müssen wir aber die Frau Willien einladen.
Ja.
Oder vielleicht auch mal die Nele Heise vielleicht oder also es gibt da auf jeden Fall
Kandidaten. Oder alle zusammen.
Und wir stellen uns einfach daneben.
Wir gucken uns das an oder hören uns das an und trinken.
Aber es gibt auch schon einen Feminismus-Podcast.
Ja.
Den können wir hier vielleicht mal pluggen, den Lila-Podcast mit, wer macht das? Die Katrin Rönicke und es tut mir jetzt leid, dass ich den Namen der Co-Moderator nicht weiß, aber es gibt einen expliziten Feminismus-Podcast. Also wir müssen das jetzt hier gar nicht in unserem Podcast machen, den kann man sich einfach so anhören. heißt also Lila Podcast. Ja.
Das ist auch was, da kann man auch immer gut für also den Lila-Podcast kenne ich, habe ich noch nicht reingehört, aber den und diverse Blogs, die machen das zum Teil besser. Ich merke das auch, also es liebt, dass ihr mich hier als Feministin der Stunde ankündigt, aber die dieses Thema ist unheimlich komplex und ich glaube, wir fangen alle durch Twitter erst an, da so langsam reinzutauchen. Ja. Und ich, nicht nur die Studierten in der Richtung, sondern vor allem die Aktiven in der Richtung, auch wenn sich manche ein bisschen in den Extremismus verlaufen, aber da sind viele sehr, sehr schlaue Leute, die das wissen.
Ja, also was ich schwierig fand, war diese Sache mit Sascha Pallenberg und Frau Dingens.
Ja, das war wirklich schwierig.
Wusste ich nicht, wer jetzt wirklich, also das war wirklich Extremismus, aber auf beiden Seiten.
Ja, genau.
Dass dann die so Theresa Sickert angegangen wurde dafür, dass sie nur diesen Link von Sascha Pallenberg seinen Blogartikel geteilt hat.
Jetzt machen wir wieder Themen auf, die keiner versteht, wenn das niemand
Das will auch niemand mitbekommen haben. Das war wirklich hässlich auf beiden
was
Seiten.
Was mir nicht so ganz klar ist, ob man sich denn als Mann überhaupt als Feminist bezeichnen darf.
Ja,
also ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen nein, aber ja.
Also es gibt diese Theorie dieser Allies, also Verbündete, dass man also kein richtiger Feminist sein kann, aber Verbündeter sein kann. Mhm. Und es gibt aber auch so Leute wie jetzt zum Beispiel die Frau Frohwelin, die Theorie aufgestellt haben, dass man natürlich auch als Mann Feminist sein kann, weil es geht ja um eine Gleichberechtigung und die kann man ja auch als Mann anstreben.
Definitiv, also da bin ich auch bei Frohwelin absolut dabei. Natürlich ist es insofern schwierig, es geht ja nicht um irgendwelche Vor- und Nachteile insofern, sondern es geht ja um dieses Machtgefälle. Ja. Und natürlich kann man argumentieren, es ist total schwer. Als Mann argumentierst du ja gegen deine Macht, gegen deine nicht erworbene, sondern einfach geborene Macht, sag ich mal, in der Gesellschaft. Und das ist natürlich schon irgendwie ein Widerspruch. Selbst wenn man für Gerechtigkeit ist, man gibt ja immer Macht ab auch.
Und als weißer Typ bekommt man halt manche Probleme halt einfach gar nicht mit.
Kannst du nicht nachvollziehen. Du kannst mitfühlend sein und ich finde es total toll, wenn man sich trotzdem dafür einsetzt, auch wenn man selber, genauso wie ich es ganz toll finde, wenn Leute, die selber das Privileg haben, weiß zu sein in dieser Gesellschaft, sich gegen Rassismus einsetzen. Das ist auch so total wichtig.
Patrick
Stewart. Ich glaube, das klappt auch nicht klappen. Genau. Der sich für alles einsetzt, obwohl er alle Privilegien hat. Ja. Finde ich total wichtig. Und ich glaube, wenn man von vornherein sagt, das kann man nicht und Männer können nicht nur nicht Feministen sein, sondern können sich dafür nicht einsetzen, weil sie das nicht verstehen, dann macht man diese Bewegung auch kaputt.
Ja. Ich habe selber gerade bei solchen Diskussionen, also deswegen muss ich da vielleicht, was ich zu meiner Gestand habe, ich muss halt sagen, ich habe davon einfach keine Ahnung. Gut, ich schätze mich dann vielleicht schon so ein, dass ich einen gesunden Menschenverstand habe und sagen kann, okay, da redet jetzt die eine oder andere Seite halt einfach mal Mist, was ja immer, und wie gesagt, also ich bin
das
der Meinung,
ja beide Seiten, ne?
Also das Problem, es gibt auf beiden Seiten irgendwo Stellen, wo Mist geredet wird, wo ich halt der Meinung bin, es ist noch nie irgendwas Gutes aus Extremismus erwachsen.
Das stimmt. Andererseits muss man immer gucken, wo man die Grenze zieht, weil natürlich, wenn man für eine Sache kämpft, bin ich schon dafür, dass es Leute geben muss, die das auch übertreiben, um die Sache, also um das einfach in die Gesellschaft zu bringen. Du musst
schon
mal
die Grenzen einfach aufzubrechen.
Genau, und da gibt es natürlich auch Leute, die überschreiten ganz klar auch die Grenze von, ja, wie man soll man sagen, von Wahrheit oder von Richtigkeit. Aber trotzdem ist das dann wichtig, um da durchzukommen. Also das war ja schon in vielen Bewegungen so. Dass du brauchst halt diese Events, diese großen Streits und die großen Persönlichkeiten.
Das hatten wir bei der Civil Rights Bewegung, wo dann so Sachen wie Martin Luther King hervorgegangen sind, aber auch sowas wie die Black Panther, die ja durchaus auch gewalttätig waren.
Ja, die waren da teilweise die waren gewalttätig.
Aber halt auch wichtig waren für diese Bewegung, dass man den auch Leuten, die jahrelang unterdrückt wurden, auch eine, jetzt auch mal vielleicht Gewalt ist zwar nie eine Lösung, aber das muss halt irgendwann mal raus.
Also ja, und das zeigt auch einfach die Dringlichkeit der Sache. Also dieser Trugschluss vieler Leute, gerade gerne auch weißer Männer, muss ich jetzt mal sagen, dass man einfach nur gute Argumente haben muss und dann verstehen die anderen Leute das schon. Das ist Blödsinn. Das funktioniert so nicht auf Dauer.
Nee.
Und sonst dauert es Jahrhunderte und dann kommt wieder irgendeine Institution dazwischen, die es alles kaputt macht. Deswegen braucht man diese Leute. Das ist scheiße für die Opfer und es ist in der Sache nicht richtig. Aber das ist das, was oft das Blatt wendet. Und deswegen insgesamt irgendwie okay. Nicht okay, also, aber wichtig.
Was mich halt gerade auch so prinzipiell an diesem ganzen Gamergate und überhaupt an sehr, sehr vielen Diskussionen stört, ist halt, mit welchem Mangel an Empathie teilweise die Diskussionen und alles geführt werden. Naja.
Ja, es ist einfach zu persönlich. Das ist wie mit Fleisch oder Religion. Das ist zu sehr tief drin in uns, diese Genderrollen, um da objektiv drüber reden zu können.
Okay.
Gut. Schönes Schlusswort.
Dann kommen wir zum nächsten Thema. Dr. Who. Nein, das war ein Witz. Wir machen jetzt Schluss. Sonst fallen hier noch Menschen um.
Ich meine, wir haben fast drei Richter, das reicht.
Ja, wir sind bei 2,40. Also, ja,
gut. Das ist natürlich wieder mal so der Holgi-Effekt, könnte man das nennen.
Das fand's aus.
Immer das interessanteste Thema am Ende kommt, wo man noch stundenlang gefühlt drüber reden will. Und
aber auf der anderen Seite haben wir
irgendwann dann muss man auch mal Schluss machen.
Für mehr Sendungen dann einfach Stoff und können das dann das nächste Mal irgendwann wieder mal, wenn uns die Frau Grünkriger da vielleicht nochmal die Ehre reißt und, ne?
Ja,
wenn der Termin passt. Wenn wir sie jetzt nicht verscheucht haben mit unseren Apple-Themen. Nee,
hat Spaß gemacht. Ja, dann nächstes Mal wirklich schneller ab, wenn es um Apple geht.
Okay, gut.
wir uns auf alle Fälle nochmal bedanken.
Ja, genau. Dankeschön, dass Sie uns die Ehre erwiesen haben, Frau Grünkariert. Hoher Besuch in unserem jungen, noch zarten Podcast-Projekt.
Unserem Podcast-Pflänzchen. Wir wollen es Knospe nennen. Ja, okay.
Oh, da sind wir wieder bei Groot. Schön, ja.
Ja, genau. Ja, eben, ne? Baby-tanzende Groot.
Genau.
Nur, dass wir halt ein bisschen mehr sagen als I am Groot.
Ja, das wäre auch ein interessantes Podcast-Projekt. in dem wir einfach I am Groot und Hodor sich miteinander. Und
wen gibt's noch? Im Prinzip alle Pokémons.
Ja, und Chewbacca.
Genau.
Das könnte man super, aber als wenn zwei Blogger sich in Schrift unterhalten, dann könnte man super darüber I am Groot und Hodor sagen und dann sagen die immer so total komplexe Sachen und reden miteinander, während man nur hört I am Groot und dann egal.
Interessantes Projekt.
Ja.
So. Vanilla Chief, heißt du noch Betteleien?
Betteleien, ja, jetzt kommt hier, stell mein Hütchen auf. Und gehe durch die Reihen und sammle die Spenden ein für unsere kleine Darbietung.
Wir brauchen noch einen Klingelbeutel.
Ja, einen Klingelbeutel. denn wenn der Flatter in den Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. also wir wollen ich erstmal bedanken. Wir haben Flatter-Spenden bekommen. Mhm. Über dem 1-Euro-Bereich insgesamt. Ich muss mal gerade nachschauen. Und das ist natürlich immer sehr schön, wenn da Leute sind, die uns anerkennen. Und 1,14 €. Irgendwann wird es auch mal für
das. Das ist gut.
Ja, das ist schon gut. Irgendwann wird es auch mal für das neue Mikro von Big Macintosh reichen. Mhm. Obwohl wir ihn ja jetzt nicht mal klein reden. Also hat sich schon gebessert dank euren Flatter-Spenden.
Es würde noch besser werden, wenn ihr kommentiert.
Ja, Kommentare wären schön. Wenn es die Podcast gibt, dann könnt ihr auch direkt in eurem Podcatcher kommentieren, aber bis jetzt müsst ihr noch den weiten, weiten Weg auf unsere Seite antreten, die folgende URL hat, nämlich ähnlich wie die Quasselstrippen heißen wir die-kulturpessimisten.de. Das sollte nicht so schwer zu merken sein, ist auch alles verlinkt in den Shownotes. Falls ihr uns auf der Seite hört, seid ihr schon da. Ja, also Feedback wäre schön. Wir haben ja schon ein bisschen was bekommen, so zum technischen Thema. Aber wenn ihr auch jetzt gerade in so ein heikles Thema, gibt's immer sehr viel Diskussionsbedarf. Das wäre doch toll, wenn ihr eure Meinung dazu äußern würdet. Ich wette, ihr habt eine. Und wenn ihr kommentiert, wird euch auch Zeit im Fegefeuer erlassen. Das kann ich jetzt hier als studierter Theologe feststellen, dass das wirklich so ist. Also es ist kein Gerücht.
Als studierter Theologie Studiumsabbrecher?
Das ist wie ein abgebrochenes IT-Studium. Das braucht
man. Ja, so ein Chaos Computer Club, ne?
Genau, ich genau.
Du wirst halt nichts ohne.
Genau, genau. Ein abgebrochenes IT-Studium, abgebrochenes Theologiestudium sollte jeder vorweisen können.
Okay. Ja, definitiv. Ja. Wenn du jetzt noch das Philosophiestudium abbrichst, dann wirst du der nächste Marc-Uwe Kling. Ist dir klar, ne?
Ja, ich bin schon der nächste Marc-Uwe Kling.
Ach so,
aha. Ich bin ja eigentlich Marc-Uwe Kling, das weiß ja noch niemand.
Also ich würde sagen, in Ehre der Quasselstrippen verabschieden wir uns mit den weisen Worten.
Die da werden. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.